Ich habe diese traurige Nachricht hier bei den Filmfestspielen in Cannes erhalten, dass Angelika Domröse, großer Star, im Osten und im Westen gestorben ist. Und Menschen, gerade meiner Generation, sind ja mit dieser Schauspielerin aufgewachsen. Wir haben sie so oft gesehen im Kino, natürlich auch in Fernsehproduktionen, auf den Bühnen. Sie war auch eine sehr präsente Bühnenschauspielerin. Und da hatte sie eben diese Intensität, diese schauspielerische Eleganz, aber eben auch Intelligenz. Und das hat sie alles miteinander verbunden, überhaupt die Gegensätze. Also sie konnte das Abendkleid genauso gut tragen wie die Kittelschürze. Und ich glaube gerade deshalb, weil man immer spürte, das ist eine von uns, konnten die Menschen sich mit ihr so gut identifizieren. Hatte bestimmt auch mit ihrer Kindheit zu tun, denn sie ist ja aufgewachsen, typische Nachkriegskindheit in den Trümmern von Berlin, hatte auch sehr schwierige Verhältnisse zu Hause. Und das Spielen, die Bühnen, später auch das Atelier, das war für sie auch eine Fluchtmöglichkeit. Also wir haben mit ihr auch gelernt, zu träumen. Und wenn ich vom Träumen spreche, gilt das natürlich ganz besonders für ihre berühmteste Rolle, für die Paula. Mit der verbinden sie natürlich Millionen Menschen. Das mochte sie gar nicht so unbedingt. Also sie wollte nicht so gerne auf die Paula reduziert werden, obwohl das nun wirklich die Kultfigur der Diva schlechthin ist. Aber ich zum Beispiel denke auch an eine ganz andere Rolle, nämlich Effi Briest. Also in dieser Verfilmung des Romans von Theodor Fontane war sie eine ideale Effi in der DDR. Sie war zerbrechlich, sie war auch sehr verletzbar, aber gleichzeitig hatte sie diese innere Stärke und Würde. Also wenn ich an diesen Roman denke, denke ich sofort auch immer an Angelika Domröse, die ja auch eine sehr klare Haltung hatte. Sie hat gegen die Ausbeutung von Biermann protestiert, ist dann in den Westen gegangen, hat auch dort viele bedeutende Rollen spielen können. Und deshalb ist sie eben ein gesamtdeutscher Star geworden, was man dann nicht von so wahnsinnig vielen Schauspielerinnen aus der DDR sagen kann. Also ich verneige mich vor ihr, ich werde sie vermissen, aber ich verbinde mit ihr immer viele schöne Erlebnisse, viele wunderbare Rollen, die sie gespielt hat.
Roasted Kino. Roasted.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Medienhölle vom 17. Mai 2026. Und Philipp, während alle im ESC-Fieber taumeln, 70 Jahre Grand Prix Eurovision de la Chanson, damals gestartet 1956 in der Schweiz. 70 Jahre haben wir, weil wir einfach cooler sind, 80 Jahre.
80 Jahre DEFA, mein Lieber, ja.
Genau, am 17. Mai passt also wie der berühmte
A auf E,
Filmeimer, ne? Auf die Rolle. Dein erster DEFA-Film, den du in Erinnerung hast, denn du bist ja Baujahr 89 und das war ja ein Jahr vor dem Ende der DEFA.
Ich meine, das war dieser Junge in der Litfaßsäule, habe ich beim ORB als Kind geguckt. Gab es immer samstags so eine Kindertime. Der Junge mit der Litfaßsäule und irgendwie ist Kaugummis in den 30er Jahren, glaube ich, kam in den Film vor. Deswegen habe ich das noch so in Erinnerung. Mhm. Und dann später war ich sehr beeindruckt von der Dokumentation Die Küche. Ich kann mich ja noch daran erinnern, wie der Skobel bei dir im Medienmagazin zu Gast dazugeschaltet war und richtig davon erzählt hat, wie das ist, wenn Kameraleute in Schwarz-Weiß ganz genau Bilder einfangen. Und dieser
können wir uns
Film,
vielleicht mal gleich anhören. Ich drücke hier einfach auf den Zauberknopf.
Und mir scheint, dass sowohl ARD wie ZDF mit diesem ganzen Weggang der Boomer-Generation, das sind ja die meisten Menschen, die im Moment in diesen Institutionen noch arbeiten, überhaupt nicht umgehen können. Und wenn ich an, um mal von ganz anderen Leuten zu reden, wenn ich also an Kolleginnen und Kollegen Kamera denke zum Beispiel, da sind Leute, die haben noch Schwarz-Weiß-Film gemacht. Jetzt kann man sagen, boah, was willst du mit Schwarz-Weiß-Film, gibt doch Video heute. Ja, aber das, was die können mit Lichtgebung, mit Umgang mit Farbigkeit, Kontrasten und so weiter, das sind Erfahrungen, die ich brauche, wenn ich wirklich eine gute Doku oder einen guten Fernsehfilm machen will. Und dieses Wissen geht einfach verloren.
So, und das ist eben halt diese Ästhetik in dieser Dokumentation. Wir werden sie auch bestimmt verlinken in den Shownotes. Wo ich mit Bildern so klar, ohne Wort, ohne Overvoice wie heute, das ganze Geschehen irgendwie den Leuten nahe bringe, das hat so eine Zeitlosigkeit, ja, so eine, es ist eine Zeitkapsel. Und das ist so eindrucksvoll. Das fasziniert mich bis heute, wenn ich diese Dokumentation. Ab und zu mal schalte ich sie rein. Man kann sie sich, wie gesagt, bei YouTube angucken.
Die DEFA-Stiftung hat einen eigenen Kanal. Muss man einfach nur in die Suche reingeben. DEFA, dann findet man den sofort.
Ja, und dann Corinna Harfouch, ja. 1988 in die Schauspielerin. Diese porzellanartige Haut, diese unfassbar schöne Frau. Also man schneidet sich quasi die Augen daran, wenn man sich nur eine junge Corinna Harfouch anschaut. Und dieser Film, diese Story, die ist nicht so einfach zu ertragen, aber sie begleitet einen einfach so dadurch. Und es ist so erhaben, schon damals, ja, in ihrem Schauspiel. Das sind so die drei signifikanten DEFA-Erinnerungen, die ich so habe.
Mein erster DEFA-Film, ich weiß nicht, also der bei mir in Erinnerung geblieben ist, ist Frau Holle, also ein Märchenfilm. Und ich war damals fasziniert von der Goldmarie. Das war eine Schauspielerin, die hatte aber dunkle Haare. Und als ich die dann in echt gesehen habe, Karin Ugowski hieß sie, war ich extrem enttäuscht. Also ich war irgendwie 6 Jahre alt, ne? Da hat man noch so sein Klischee, seine Lieblingsfavoriten. Und das wird ja auch durch das Märchen gefördert. Ne? Die Goldmarie hatte eben blonde Haare und die Faule hatte schwarze Haare. Das war irgendwie so ein seltsames Klischee, das sich ja bis heute in der Filmgeschichte durchzieht, dass die Schwarzen immer die Bösen sind und die hellen, goldenen quasi die Positivhelden. Daran kann ich mich erinnern. Und dann ging es aber relativ Schlag auf Schlag. Pro Jahr kamen so etwa 10 bis 15 DEFA-Filme raus und wenigstens so 3 bis 4 waren auch für meine Zielgruppe geeignet, Kinderfilme, die dann bei Professor Flimmrich hieß das früher im DDR-Fernsehen Samstag. Da hat so ein Professor, Walter Effus hieß der, sich so ein, also der Schauspieler, so einen weißen Kittel angezogen, kam immer mit einer Filmrolle und drückte dann immer irgendwie so einen Knopf und dann ging der Film los, ne? Professor Flimmrich. Also man wurde relativ schnell so auch rangeführt ans Kino. Es gab Kinderveranstaltungen, ich weiß nicht, die Eintrittskarte 25 Pfennig. 5 Pfennig waren immer Kulturabgabe, kann ich mich erinnern, bei den Kinokarten. Und da habe ich manche Filme nicht nur einmal gesehen, sondern bin dann nach der Vorstellung wieder rein. Auch weil ich eine Bekannte hatte bei meiner Oma, die Filmvorführerin war. Da konnte ich sogar durch das Guckloch, ja, immer wenn die Projektoren umgeschaltet wurden, damals wurden die Filme noch in mehreren Rollen angeliefert. Die nannten die Filmvorführer Akte. Und dann musste man das immer überblinden. Und am Ende eines Akts, quasi einer Filmrolle, war immer so ein Zeichen. Ein Kreis und ich glaube auch ein Viereck. Bei einem von diesen Symbolen musste man den Filmprojektor anwerfen schon, damit er also läuft. Und dann bei dem letzten Zeichen konnte man dann überblenden. So lief das damals. Und das war auch beim Sandmännchen lange Zeit zu sehen. Im Fernsehen, da war auch immer so eine Markierung. Und ich wusste immer nicht, was das bedeutet. Das war interessant, als ich das dann später erst erfuhr, womit man quasi gearbeitet hat. Heute kommt das ja, weiß nicht, auf einer Festplatte oder wird per Satellit abgegriffen im Kino. Und da hat man da nicht mehr, da kann man ja mehrere Projektoren durch eine Person betreiben.
Ja, aber jetzt, wo wir beide so drüber reden, nicht? Da kommen jetzt die ganzen Erinnerungen hoch, die ganzen Kinderfilme. Frau Holle habe ich auch geguckt, der kleine Muck.
Ja,
eine Zeit lang habe ich gedacht, du warst der kleine Muck. Ja, so früher hätte gut gepasst, so von der Statur.
Ich war tatsächlich mal beim Fasching als ich weiß nicht, habe ich mir aus dem Theaterfundus, beziehungsweise meine Mutter, die hat ja dann eine Beziehung zum Theater, haben mir so tatsächlich so einen Sultans oder so ein Turban und dann so diese Pluderhosen und die Schuhe waren, glaube ich, auch so. War aber extrem unangenehm, weil es so warm war und auch überhaupt nicht, also man schwitzte unter diesem Turban. Kleiner aber, Muck, genau. Da ist ein Babelsberg, müsste da noch alles rumstehen, ne? Diese Filmdeko.
Dann müssen wir uns das mal angucken. Vielleicht kriegen wir da mal Einlass. Und was mir aber auch gerade auffällt, mein Lieber, Kinderfilme, also zu deiner Jugendzeit, die waren teilweise auch sehr anspruchsvoll. Ich kann mich an einen DEFA-Film erinnern, oder vielleicht war es auch ein Fernsehfilm, das weiß ich nicht genau, wo ein Mädchen andere in der Schule schikaniert hat, verdroschen hat, und dann sieht man sie zu Hause, wie sie irgendwie total den Haushalt schmeißen muss, sie muss kochen für den Vater, die Mutter arbeitet und sie ist eigentlich mit ihrem Leben total überfordert, und eine Freundin sieht das und versucht ihr irgendwie zu helfen und die versucht sich also in ihrem Leben neu einzufinden. Vielleicht kennen die Leute, wenn wir jetzt darüber so reden, den Titel.
Sagt mir jetzt ehrlicherweise nichts, aber das kann auch daran liegen, dass ich ab einem bestimmten Alter natürlich nicht mehr Kinderfilme geguckt habe.
Ah, der muss natürlich aus den 70ern gewesen sein. Ja. Ne? Also es muss schon aus deiner Kindheitszeit gewesen sein.
Da war 70er Jahre, war Paul und Paula, da ging es heiß her, das war so mein
Paul
Thema.
Paul und Paula, ja. Geh zu ihr und lass deinen Drachen steigen.
Ja, aber da gibt's
was für eine traurige Geschichte. Mein Gott, die Mutter, die stirbt.
Da gibt es aber leider ein Missverständnis. Da hat Peter Gotthardt, der beauftragt wurde, diese Musik zu komponieren, im Stil von Slade, Look What You Done, hat jahrelang immer darum gekämpft zu sagen, das ist aber mein Titel, während die Pudis immer damit rumgelaufen sind und sagt, das ist ein Titel von uns. Sie waren die Interpreten, haben das eingespielt, gesungen, aber der Komponist, der das für diesen Film eben gemacht hat, heißt Peter Gotthardt. Na, und auch der Titel Wenn ein Mensch lebt ist ja auch nur eine Nachahmung, nur von den Bee Gees, Spicks and Specks. Und das war das Ziel, dass das nur so klingt wie Bee Gees, wie Slade.
Aber gut, jetzt mal fernab von der Filmmusik, der Film als solcher ist ja hochinteressant.
Ja.
Dieses so ein mahnendes Wort, ich glaube, die Männer und Frauen der damaligen Zeit, dass nicht für alles im Leben eine Liebe ausreicht. Wenn die Gesundheit der Frau das nicht hergibt, Kinder zu kriegen, dann bitte nicht. Nicht so irgendwie.
Ja.
Und dieses Träumerische des Schiffs mit Gelanden und so. Also man soll sich nicht in Traumwelten verlieren. Ist für mich so die Botschaft des Films, wenn ich so drüber nachdenke. Und es ist so ein todtrauriger Film. Und dann
Moment,
dieses,
da muss ich noch was zu sagen.
Ja, bitte.
Weil dieser Film eigentlich hätte nicht erscheinen dürfen. Das ist ein großer Zufall, dass der nicht verboten wurde. Dazu hören wir am Ende in zwei Interviews Ulrich Plenzdorf, der die Geschichte quasi aufgeschrieben hat, die nach seinen Vorlagen dann inszeniert wurde. Er erzählt, dass, wie gesagt, das ein ganz großer Zufall war, dass dieser Film nicht wie andere Filme, es gibt ja 12 Filme, die sogenannten Kellerfilme, die 1965 am Jahresende gebrandmarkt wurden vom ZK der SED beim sogenannten Kahlschlag-Plenum, also der 11. Sitzung des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschland. Und da hören wir zwei Interviews, zum einen mit Frank Beyer und Ulrich Plenzdorf, das nur so als schon mal Vorausblick auf diesen Podcast.
Die Interviews,
und jetzt zu deinem zweiten Film?
Ja, der Rest noch von Paul und Paula. Was ich auch beeindruckend fand, diesen Aufbau von Marzahn und Hohenschönhausen. Man sieht diese Mondlandschaften des Aufbaus der Plattenbauten, keine fertigen Straßen und so. Und das fand ich auch irgendwie interessant, mir das anzugucken.
Ja. Ich überlege jetzt gerade, ich glaube, das Haus, was da gesprengt wird, wenn dieser Titel läuft, Wenn ein Mensch lebt, ist, glaube ich, gesprengt worden in der Nähe vom Ostbahnhof, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also das ist ja bei Filmen immer so, dass man verschiedene Drehorte hat und dann erst im Film zusammengesetzt wird und manchmal macht es gar keinen logischen Sinn. Ne? Also
ja. Aber was mir in Erinnerung geblieben ist, sind ja die Plattenbauten, die gerade im Aufbau sind. Und ich schätze mal, das ist Marzahn oder Hohenschönhausen. Ja.
Mir
kann man mich gerne korrigieren.
Ja. Mir ist in Erinnerung geblieben bei Paul und Paula, dass die arbeitet ja in einer sogenannten Kaufhalle, ne? So hießen die Supermärkte bei uns früher. Und sie war in einer ziemlich modernen Kaufhalle. Da waren so schon Kassen des westdeutschen Kassenherstellers Anker.
Aber war sie nicht an der Flaschenrückgabe?
Ja, ja, aber man sah ja trotzdem, nee, sie saß auch einmal an der Kasse in dem Film. Und da sah man, diese Kassen hatten die unwahrscheinliche, für mich damals Faszination, dass sie das Wechselgeld nicht da rausgaben, wo man quasi die Kassieren hatte, sondern hinten. Da gab es so eine Einrichtung, wo das Wechselgeld rausgeschossen kam. Anker, weiß ich nicht. Gibt es die noch? Wenn nicht, dann müssen wir uns keine Sorgen machen. Falls es sie noch gibt, das ist jetzt kein Werbeblock gewesen für deutsche Ankerkassen.
Aber was für mich auch auf jeden Fall in dieser Folge eine große Faszination auslösen wird, diese zwei großen Interviews am Ende, die du ja schon angekündigt hast, deshalb, weil sie deine Mutter geführt hat. Das ist eine sehr erhabene, majestätische Frau, die bis heute deine Arbeit sehr kritisch begleitet. Das macht immer eine, also für mich eine große Faszination, sie zu erleben. Die gibt's ja noch. Und deshalb quasi das Familienunternehmen kritischer Journalisten, ja, Wagner, also sie kriegen dann heute eine wagnerische Retrospektive journalistischen Könnens.
Ich mach gleich meine Kamera aus, weil die meine Gesichtsrötung falsch interpretiert.
Ja, stimmt, dein Gesicht nimmt so langsam, das gefällt mir, das ist sehr schön.
Ja. Gut, dann machen wir hier eine Zäsur, Philipp. Wir schalten gleich zur DEFA-Stiftung, weil logischerweise, wenn man 80 Jahre DEFA macht, kommt man an der DEFA-Stiftung nicht vorbei, die sich eben bemüht, dieses DEFA-Erbe nicht nur zu bewahren durch Digitalisierung und Co., sondern auch der Öffentlichkeit weiterhin zugänglich zu machen. Und das alles?
Vom Mund zum Ohr.
Vom Mund zum Ohr.
Auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Die Deutsche Filmaktiengesellschaft, besser bekannt als DEFA, die Filmgesellschaft der DDR, entstand 3 Jahre vor DDR-Gründung. Am 13. August 1946 wurde die Deutsche Film GmbH mit Sitz in Berlin, Südwest 68, Krausenstraße 3839 ins Handelsregister in Berlin-Mitte eingetragen. Gefeiert wird jedoch die DEFA-Gründung am 17. Mai traditionell, weil da am 17. Mai 1946 Oberst Sergei Tjupanow, der Leiter der Propagandaverwaltung der SMAD, der sowjetischen Militäradministration, die Lizenz für die Herstellung von Filmen aller Kategorien austeilte.
Bevor wir gleich aus Japan hören, wie eigentlich dort immer noch DEFA-Filme für Interesse sorgen, ja, wollen wir einfach mal auch schauen, wie jetzt in Deutschland dieses Jubiläum 80 Jahre DEFA begangen wird. Und dazu begrüßen wir Stefanie Eckert in der Leitung. Ja, sie ist ein Teil vom Vorstand der DEFA-Stiftung. Und ja, vielen lieben Dank fürs Kommen, Frau Eckert.
Sehr gerne.
Gibt es eigentlich eine Art Geburtstagsfeier?
Wir machen dieses Jahr keine zentrale Feier, sondern wir haben gesagt, wir sind den ganzen Mai, eigentlich sind wir das ganze Jahr über präsent und zeigen Filme, weil das ist eigentlich das Wichtigste, dass die Filme gesehen werden, dass man darüber redet. Und es muss jetzt nicht immer groß und riesig gefeiert werden. Was wir machen ist, dass wir an diesem Wochenende, jetzt am Himmelfahrtswochenende, den ganzen Kinobetreibern die Filme lizenzfrei, die neu digitalisierten lizenzfrei zur Verfügung gestellt haben. Und deshalb werden gerade wirklich viele DEFA-Filme in ganz vielen Kinos in Deutschland, West- und Ostdeutschland gezeigt.
Was weiß man denn, vielleicht nochmal zurück in die unmittelbare Anfangszeit der DEFA, was weiß man denn über die Gründungsumstände? Während ja der Berliner Rundfunk am 13. Mai 1945 sofort anfing zu senden, also wenige Tage später nach der Unterzeichnung der Kapitulationsurkunde, hat es ja 1 Jahr gedauert, bis die DEFA überhaupt die Lizenz bekam. Warum?
Naja, Film gilt ja vielleicht auch so ein bisschen als das wichtigste Medium, die wichtigste Kunst, um auch Propaganda zu betreiben. Und man war auch erstmal skeptisch, inwiefern kann man den Deutschen wieder, kann man das wieder zulassen, dass sie überhaupt Filme drehen. In den anderen Besatzungszonen hat das alles noch ein bisschen länger gedauert, bis dort wieder Filme gedreht werden durfte. Und so gab es also 1945 erstmal eine Art Filmaktiv, die sich getroffen haben. Das waren in erster Linie Immigranten, die zurückgekommen sind und geplant haben, wie können wir eigentlich eine eigene Filmgesellschaft gründen, die möglichst wenig Kontinuität zur alten Ufer hat, sondern eher einen ganz anderen Auftrag auch verfolgt, nämlich die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und auch den Aufbau des Sozialismus. Und das hat einfach eine gewisse Vorbereitungsphase auch gebraucht, bis es dann am 17. Mai 1946 dazu kam, dass man ganz feierlich die Gründung übergeben hat.
Das vergisst man, wenn man die DEFA aus heutiger Sicht beurteilt, wird ja immer gesagt, Propaganda, DEFA, DDR, SED, wird das alles so zusammengerührt. Die UFA, die ja heute noch existiert, stellt sich dieser Vergangenheit ja eigentlich, wenn ich das richtig beobachte, nicht. Ne? Denn da dienten ja die Filme in den letzten Kriegsjahren tatsächlich, um die Leute zu mobilisieren, diese Belastung in der Zivilbevölkerung auszuhalten, beziehungsweise die Wehrtüchtigkeit zu erhöhen.
Ja, man kann schon sagen, dass das zu dem Zeitpunkt ein absoluter Propagandaapparat war und dass es dann nach 45 einen Bruch gab und in erster Linie eben die DEFA in der sowjetischen Besatzungszone dafür diente, da in eine ganz andere Richtung Filme zu machen. Und man muss auch sagen, dass die Gründung der DEFA, die bedurfte keiner Verordnung oder es war auch nicht aufgezwungen, dass man sich jetzt der Aufarbeitung gewidmet hat, sondern lag eher so begründet in den bitteren Erfahrungen der deutschen Geschichte und der Politik. Und es gab richtig auch eine Forderung nach bekennenden Filmen.
Nun sehen wir in der Öffentlichkeit ja alle 5 oder 10 Jahre die Jubiläen zur DEFA. Aber was ist denn heute der Kern der DEFA-Stiftung? Der Kern der Arbeit der DEFA-Stiftung.
Also was wir in erster Linie machen, ist, dass wir versuchen, die Filme möglichst einfach zugänglich zu machen, weil das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass sie überhaupt noch wahrgenommen werden. Das heißt, wir digitalisieren ohne Ende. Zugänglich machen heißt aber auch, dass wir es möglichst einfach oder vereinfacht halten, dass nach den Filmen recherchiert werden kann. Das heißt, wir dokumentieren die Rechte, wir notieren Informationen, sodass man sich möglichst einfach informieren kann über das DEFA-Erbe und wir ordnen sie ein und kontextualisieren. Das wird eigentlich immer wichtiger in unserer Arbeit, weil eben diejenigen, die sich ins Kino gehen, in der Regel den Kalten Krieg nicht mehr kennengelernt haben und auch nicht unbedingt zuordnen können, warum gab es die DEFA und was da war das eigentlich. Und entsprechend notieren wir immer mehr oder ordnen immer mehr ein, warum wurde welcher Film eigentlich wie gedreht und welche Instrumente wurden genutzt.
Die DEFA hat von 46 bis 1990 so circa 700 Spielfilme produziert, heißt es immer. Dann gibt es aber auch noch 750 Animationsfilme und 2250 Dokumentar- und Kurzfilme. Das ist ja ein unheimlicher Schatz. Sind Sie denn, Sie deuteten an, Sie digitalisieren immer noch, aber sind Sie irgendwann jetzt mal sichtbar am Ende damit?
Ich sag mal so, man muss ja auch nicht ganz alle Filme digitalisieren. Das ist jetzt gar nicht unser Anspruch, aber natürlich einen Großteil dessen, was vorliegt, wollen wir schon digital vorhalten, um es einfach zugänglich zu machen. Und wir digitalisieren seit knapp 15 Jahren. Seit 6 Jahren können wir im Bereich Förderprogramm Filmerbe wirklich nachhaltig auch digitalisieren. Da haben wir jetzt gerade das Problem, dass es seit letztem Jahr gekürzt wurde und auch 2028 auslaufen soll. Das entzieht so ein bisschen dann unsere Existenzgrundlage, weil dann die Filme nicht mehr einfach so digitalisiert werden können. Da arbeiten wir dran, machen Lobbyarbeit, versuchen mit dem Kulturstaatsminister ins Gespräch zu kommen, mit den Ländern, mit der Filmförderungsanstalt und so weiter. Und wir rechnen damit, wenn das Förderprogramm wieder in vollem Umfang auch ausgestattet ist, dass wir bis, ich sage jetzt mal 2040, tatsächlich einen Großteil dessen, was den DEFA-Filmbestand ausmacht, digitalisiert haben.
Wie darf ich mir denn das vorstellen? Liegen diese DEFA-Filmrollen in einem gesonderten Archiv? Und wenn ja, was kostet die Aufbewahrung des Ganzen?
Ja, wir haben einen großen Vorteil als Filmerbeinstitution. Das geht eigentlich anderen Filmerbeinstitutionen nicht so, aber es gab in der DDR eine Zwangsabgabe. Das bedeutet, wenn ein Film produziert wurde in den DEFA-Studios, dann musste immer das Negativmaterial und eine nicht benutzte Kinokopie und auch der ungenutzte Ton an das staatliche Filmarchiv abgegeben werden. Das heißt, die Filme sind in einem relativ guten Zustand verwahrt und das staatliche Filmarchiv ist dann 1990 in das Bundesarchiv integriert worden, sodass diese Filme alle im Bundesarchiv liegen. Das war ein längerer Transformationsprozess. Das Bundesarchiv ist tatsächlich auch Eigentümer der ganzen Filmmaterialien. Wir sind Rechteinhaberin, das heißt, wir sind mit der Auswertung, der Zugänglichmachung und auch der Einordnung des Filmerbes zuständig.
Wie darf ich mir das finanziell vorstellen? Ist das denn sozusagen aufgeteilt oder müssen Sie auch für die Aufbewahrung der Filme irgendwie anteilig etwas bezahlen ans Bundesarchiv?
Da gibt es auch eine anteilige Aufteilung. Bei uns ist es tatsächlich so, wir sind ja eine private Stiftung. Das heißt, wir werden nicht vom Bund oder den Ländern finanziert. Wir leben ausschließlich von den Einnahmen durch die Filme. Das heißt, immer wenn Drei Haselnüsse für Aschenbrödel im Fernsehen läuft, verdienen wir Geld. Natürlich auch von vielen anderen Filmen. Gerade jetzt im Jubiläumsjahr laufen wirklich viele DEFA-Filme nochmal im Fernsehen, online, auf DVD, aber eben auch im Kino. Und ja, wir bezahlen anteilig tatsächlich für die Lagerung, aber in erster Linie sind wir für die Digitalisierung zuständig und das ist ein ziemlich großer Kostenfaktor. Man kann davon ausgehen, dass wenn man einen Spielfilm digitalisiert und die Ausgangsmaterialien in einem relativ guten Zustand sind, dass das so um die 40.000 Euro kostet. Das klingt vielleicht erstmal viel, aber wenn man sich anschaut, was die Produktion eines Films kostet, dann ist das am Ende gar nicht mehr so viel, diese Summe, um den Film dann wirklich nachhaltig digital vorzuhalten. Das ist einfach ein aufwendiger Prozess. Filmmaterial funktioniert ja so, dass es immer 24 Bilder pro Sekunde gibt und jedes einzelne Bild wird in 4K gescannt. Jedes einzelne Bild wird dann eben auch nachbearbeitet. Eine Farbkorrektur, die Farbe wird angeglichen. Es findet eine Retusche statt, wenn Sachen inzwischen kaputt gegangen sind, Schrammen vorhanden sind, dann muss das alles aufgearbeitet werden. Das machen wir immer gerne zusammen, auch mit den Kameraleuten oder den Regisseurinnen, wenn sie noch leben. Und das ist eben ein zeitaufwendiger Prozess, den wir mit den Dienstleistern gemeinsam umsetzen, um dann am Ende, das ist unser Ziel, ein Digitalisat vorliegen zu haben, das mit der Premierenkopie vergleichbar ist. Wir wollen es nicht besser machen, aber auch nicht schlechter. Man kann es ohne Probleme inzwischen besser machen natürlich. Ne? Man kann den Film furchtbar bunt machen oder aus dem Film 3D-Projekt machen. Aber das ist nicht unser Ziel, sondern wir wollen, dass die Filmhistorie bewahren und sie so zeigen, wie sie einmal auch zugänglich war.
Auf Orvo Color. Da gab es ja auch einige Kritiker. Ich kann mich an eine Episode erinnern, da war Lilli Palmer als Lotte in Weimar die Hauptfigur mit Egon Günther gedreht und da wurde, so zumindest die Erzählung, die mich erreichte, jede Szene dreifach gedreht, weil man nie wusste, ob die Charge des Orwo-Films mit der nächsten Charge zusammenpasst. Und dann hat sie sich eingesetzt, glaube ich, beim Kulturministerium, das auf Eastman Color gedreht wurde. Und dann ging das alles, auch wegen des Lichts, weil die Schminke lief von den Gesichtern. Das ist also so eine Anekdote, die immer kursierte, dass man mit Orwo-Film dann doch auch mehr Licht brauchte, um gute Qualität zu erreichen. Aber interessant, dass sie das dann tatsächlich auch schon 4K digitalisieren. Mich erreichten quasi im örtlichen Fachhandel eher normale DVD-Boxen. Die laufen ganz gut, nehme ich mal noch an, auch in der Zielgruppe, die DDR selbst erlebt hat. Aber sie streamen auch bei der ARD. Sie haben einen eigenen YouTube-Kanal. Dann haben sie beim Progress Filmverleih, also die heißen heute nicht mehr Progress Filmverleih, sondern nur noch Progress Film, eine eigene Plattform. Wie entscheiden sie denn jetzt, ob sie etwas gratis zum Beispiel auf YouTube stellen, beziehungsweise dann vermarkten durch Fernsehretrospektiven oder dann auf der anderen Seite mit Progress Film auf dieser gesonderten Plattform?
Wir arbeiten mit verschiedenen Auswertungspartnern zusammen und man kann eigentlich sagen, dass sich die verschiedenen Plattformen oder Auswertungssegmente nichts wegnehmen. Also wenn jetzt ein Film im Fernsehen läuft, dann merken wir nicht, dass er seltener gestreamt wird oder andersherum. Das ergänzt sich eher. Es ist eher so, dass wir zum Beispiel diese YouTube-Plattform wie ein Schaufenster nutzen. Also dort sind einfach möglichst viele verschiedene Filme vorhanden. Das ist die DEFA-Filmwelt und da gibt es Trickfilme, es gibt Dokumentarfilme, es gibt verschiedene Spielfilme und die sollen einfach Lust machen, DEFA zu gucken. Und davon profitiert dann auch wieder das Fernsehen, indem die Leute wissen, ah ja, das habe ich ja schon mal gesehen, dann gucke ich mir hier auch noch den DEFA-Film an oder suche in der Mediathek. Und entsprechend, also das kannibalisiert sich in gar keiner Form, sondern wir versuchen einfach möglichst viel überall vorhanden zu sein, weil die verschiedenen Zielgruppen auch unterschiedlich unterwegs sind. Also wir haben ja auch DEFA-TV als eigenen Sender. Das bedeutet nicht, dass wenn die Leute DEFA-TV gucken, sie nicht auch noch auf YouTube gehen oder in ARD Plus und dort auf der Mediathek suchen, sondern es ist einfach eine
Zwischenfrage. DEFA TV, da höre ich zum ersten Mal davon. Wo kann man das sehen?
Das ist, das nennt sich Fachdeutsch ein Fast Channel. Und diesen Fast Channel, das ist halt wie so ein Button, den man auf so einem Smart-Fernseher, Smart-TV hat, ne? Also da kann man halt DEFA-TV einstellen. Da gibt es einige Gerätehersteller, die das mitmachen, oder aber man geht über Rakuten oder andere Plattformen und kann dort einfach linear die ganze Zeit DEFA schauen. Und das ist tatsächlich was ziemlich gut genutzt wird, weil die Leute manchmal dann auch irgendwann satt davon sind, immer selber was suchen zu müssen, sondern sie wollen einfach einschalten und gucken, und das funktioniert dann bei DEFA-TV. Da kann man sich nicht aussuchen, was läuft, sondern es ist ein fest programmiertes, kuratiertes Programm.
Wie so ein Kino, was 24 Stunden läuft, ja?
Eigentlich wie ein Fernsehsender, der 24 Stunden läuft.
Nee, es gab früher Zeitkinos in Leipzig. Richtig. Zum Beispiel, wenn man irgendwie seinen Zug verpasst hat und noch 3 Stunden überbrücken musste, setzte man sich rein und kam mitten in den Film hinein und ging dann wieder raus, wenn der Zug kam, sodass man manchmal gar nicht komplette Filme gesehen hat, sondern nur das Ende von dem einen und den Anfang vom anderen. Deswegen komme ich auf diese Analogie mit dem Kino.
Genau.
Apropos Kino, jetzt interessiert mich das aber mal. Gibt es auch DEFA-Filme, die regelmäßig in Kinos gezeigt werden? Oder umgekehrt, gibt es Kinos, die regelmäßig DEFA-Filme zeigen?
Ja, die gibt es durchaus. Also wenn ich auf unseren Verleih gucke, der wird organisiert über die Deutsche Kinemathek. Und wir haben um die 1500 Buchungen pro Jahr von DEFA-Filmen. Und da kann man sagen, es gibt ein paar Highlights. Das sind natürlich vor Weihnachten die Märchen- und Kinderfilme. Aber es sind eigentlich... sind es alle Filme. Also es sind vor allem auch gerne Gegenwartsfilme, immer auch verbunden, immer ist übertrieben, aber häufig auch verbunden mit Gesprächen vor Ort. Also dass die Kinobetreiber Historikerinnen oder Filmwissenschaftlerinnen organisieren, die dort vor Ort Gespräche führen. Und genau, das sind die Gegenwartsfilme, aber natürlich auch die antifaschistischen Filme, die Sci-Fi-Filme werden immer wieder gerne auch international gezeigt. Also die Filme funktionieren einfach noch nach wie vor gut im Kino. Jetzt am Sonntag wird Kino International, was ja das alte DEFA-Premierenkino in Berlin ist, Solo Sunny nochmal als Matinee-Vorführung gezeigt. Also da geht noch einiges.
Weil Sie Sci-Fi sagten, da fallen mir 3 Filme ein. Das ist zum einen Der Schweigende Stern nach einer Vorlage von Stanislaw Lem, dann Signal, ein Weltraumabenteuer, damals glaube ich schon in 70mm gedreht, und Eolomea. Kennen Sie darüber hinaus noch Filme, die sich sozusagen mit Kosmos, Weltraum und Science Fiction beschäftigen?
Es sind 4 Filme und ich überlege gerade, welcher der 4. ist. Der Schweigende Stern, Eolomea, ich passe.
Signale. Ja, Gorko Mitic übrigens, was besonders komisch war, weil er war ja sozusagen der DEFA-Indianer und der spielte plötzlich in einem Science-Fiction-Film mit. Da musste man sich erstmal dran gewöhnen. Naja, das kann man ja bestimmt nachlesen. Das war jetzt auch kein Wer wird Millionär jetzt. Aber gehen wir nochmal, also es gibt die Kinos, es gibt Streaming, es gibt DVDs und ich kann mir auch vorstellen, dass in Bildungseinrichtungen DEFA-Filme nachgefragt werden. Gibt es denn Unis oder Produzenten, die sich nochmal angucken, wie Filme gemacht wurden, damit man zum Beispiel bei Goya von Konrad Wolf nochmal ganz genau, da gab es sogar ein optisches Drehbuch, anhand dieser Vorlagen vielleicht den jungen, nachwachsenden Filmemachern mal zeigen kann, wie früher Filme gemacht wurden?
Tatsächlich ist das so eine Art Schwerpunkt, den wir auch vor ein paar Jahren angefangen haben zu setzen, dass wir viel mehr den akademischen Diskurs mit begleiten. Dazu gehört auch eine enge Verzahnung mit der Filmuniversität in Potsdam-Babelsberg, wo DEFA-Film inzwischen auch relativ regelmäßig in den Filmgeschichtsvorlesungen und Seminaren eingesetzt werden. Und wir haben vor 4 Jahren angefangen, regelmäßig Tagungen zu veranstalten. Alle 2 Jahre machen wir das. Vor 2 Jahren waren wir in Rostock, dieses Jahr waren wir in Erfurt, jeweils an den Universitäten angesiedelt und dort kommen dann halt Forschende aus der ganzen Welt. Man mag es gar nicht glauben, aus den USA, aus Australien, aus Polen, aus Frankreich, aus Großbritannien, aus West- und Ostdeutschland, von den Universitäten, und forschen zum DEFA-Film. Das Schöne ist dann immer, wenn man dann nach diesen 2, 3 Tagen wieder abreist, weiß man, dass diese ganzen Dozenten zurückgehen an ihre Universitäten, völlig neues Wissen vielleicht auch aufgebaut haben, sie haben sich ausgetauscht und dann vor Ort wieder DEFA unterrichten.
Nun gibt es ja auch neue Medien und Leute, die sich da sehr leidenschaftlich engagieren, wie uns beide gerade. Ich könnte mir zum Beispiel das vorstellen, dass Lost Placer ein Objekt zeigen und dann aus einer DEFA-Dokumentation zeigen, wie früher dieser Ort belebt war. Daher meine Frage, Wie könnte das denn laufen, wenn ich jetzt als YouTuber DEFA-Material für genau so ein Projekt nutzen möchte?
Das ist dann tatsächlich die Firma Progress, also einer unserer Partner. Die haben diese besagte Rechercheplattform, in der man sich registrieren muss. Da kann man dann Filme sichten und kann man sich Klammerteile aussuchen, die man dann entsprechend lizenzieren muss. Also man kann vorsichten, man kann auch die Kolleginnen anschreiben und sagen, ich brauche den und den Ort. Die haben sowas wie so ein lexikalisches Gedächtnis, die Leute, und können immer schon auch sagen oder Empfehlungen aussprechen. Und dann sichtet man, klammert aus und kann die dann in YouTube-Videos, in neue Filmproduktion oder wo auch immer einsetzen.
Apropos Empfehlung, jetzt bin ich aber mal neugierig. Gibt es bei Ihnen im Team so Lieblingsfilme, die Sie haben? Außer jetzt vielleicht Drei Haselnüsse für Aschenbrödel.
Ich weiß gar nicht, ob den jemand benennen würde von uns, weil wir mit dem so viel zu tun haben. Aber ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche Präferenzen. Da hat jeder auch so ein bisschen seinen Lieblingsfilm oder sein Lieblingsgenre, sein Lieblingsregisseur, Schauspieler, Schauspielerin. Das gibt's durchaus, weil wir ja die ganze Zeit irgendwie mit den Filmen zu tun haben und einige natürlich auch persönlich kennen. Ich werde auch gern gefragt, was ist mein Lieblingsfilm? Wo ich immer denke, Vorstand der DEFA-Stiftung, sagt er jetzt seinen Lieblingsfilm? Weiß ich nicht. aber tatsächlich war ich letztes Jahr so viel mit Konrad Wolf unterwegs, der ja nun schon seit 40 Jahren tot ist, aber wir haben seinen 100. Geburtstag gefeiert und das fing an mit Solo Sunny auf der Berlinale und ging dann weiter mit der 4K-Restaurierung von Sterne aus dem Jahr 1959. Mit dem waren wir in Cannes auf den Filmfestspielen und sind dann eigentlich um die ganze Welt gereist mit seinen Filmen. Und Sterne ist für mich ein absolutes Highlight der Filmgeschichte, einfach auch der internationalen Filmgeschichte, und den kann ich einfach jedem ans Herz legen.
Aber Sie sagten ja schon, bei 700 Spielfilmen und bei dieser großen Menge an Kurz-Doc-Filmen und dann auch noch Animationsfilmen, dann kommen ja noch mal ein paar hundert dazu. Gibt es denn etwas, worauf wir uns freuen können, was sozusagen gerade frisch digitalisiert ist, was in den Markt kommt jetzt? Eine DVD-Box zum Beispiel einem Regisseur gewidmet?
Ja, das ist tatsächlich schwierig. Gerade auch, Sie haben jetzt gerade noch mal die DVDs angesprochen, das ist was, was inzwischen nur noch ganz marginal funktioniert. Also das hat eine völlig andere Größenordnung angenommen in den letzten 5 Jahren. Da werden kaum noch neue Boxen tatsächlich herausgebracht, es sei denn, wir unterstützen das massiv und zum Teil auch finanziell. Was jetzt aber passiert, ist, dass sowohl der RBB als auch der MDR wieder zusätzlich Filme zeigen, und zwar auch Filme, die zum Teil noch gar nicht so gezeigt wurden. Beispielsweise wird Dein unbekannter Bruder von Ulrich Weiß gezeigt aus den 80er Jahren. Und ich glaube, das ist absolut ein Unikat, eine ganz andere Art und Weise der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus, eigentlich sehr moderne Filmsprache. Und mit Uwe Kokisch in der Hauptrolle, das wäre auf jeden Fall so eine Filmempfehlung oder so ein Geheimtipp von einem Film, den noch nicht so jeder kennt.
Kenne ich auch nicht. Woran liegt das, dass der so unbekannt ist? Weil Uwe Kokisch mal die Republik verlassen wollte und dann so eine Filme in den Keller gesperrt wurden? Oder was ist die Ursache?
Ja, das lag tatsächlich nicht an Uwe Kokisch, sondern es lag eben an der Darstellung der Widerstandskämpfer. Da haben die SED-Funktionäre damals gesagt, so waren wir nicht. Und entsprechend wurde der Film nicht so massiv ausgewertet, wie man es sich vielleicht gewünscht hätte. Es war sogar so weit, dass der Film für die Filmfestspiele in Cannes in den 80er Jahren angenommen wurde und dann aber darauf eingewirkt wurde, dass der Film wieder zurückgezogen wird und so er nicht an den Filmfestspielen teilnehmen konnte.
Im Gegensatz zu Jakob der Lügner, der ja sogar für einen Oscar, glaube ich, nominiert war, ne?
Mit genau.
Der Vorlage von Jurik Becker. Mhm. Ja, Philipp, wenn du nicht noch eine Frage hast, dann.
Ja, doch, also Frau Eckert, also mein großes Herz bei der DEFA schlägt vor allem für die Dokumentation. Es gibt auf diesem YouTube-Kanal eine Dokumentation über eine Großküche. Und wenn irgendwo in Ihrem Archiv noch etwas über die Radiowelt der DDR vielleicht zu finden ist, also wir auch als absolute Radioliebhaber, wo wir doch so Radiomenschen sind, eine Anregung von uns, vielleicht können Sie ja da mal was ausbuddeln, da wäre ich total gespannt drauf, vielleicht gibt's da was.
Ja, das klingt, glaube ich, ganz interessant. Wir waren letztens auf diesem Rundfunkgelände und haben uns das mal ein bisschen genauer angeschaut. Und da gibt es auch eine Dokumentation, das muss ich mal raussuchen, die wir, glaube ich, auch digital vorliegen haben. Ich guckte mir das mal an.
Sehr gut, dann bleiben wir in Kontakt und sobald Sie fündig geworden sind, dann geben wir das gerne unsere Kundschaft weiter. Vielen Dank, Stefanie Eckert vom Vorstand der DEFA-Stiftung zum 80. Geburtstag der DEFA. Am 17. Mai 1946 bekam die DEFA die Lizenz zum Drucken, nein, zum Filmemachen. Und wir kennen die Erfolgsgeschichte eigentlich, lange verpönt, lange kritisiert, aber mit einem gewissen Abstand sieht man, welche Schätze die DEFA tatsächlich produziert hat, in welcher guten, auch handwerklichen Qualität die Bauten, also die Szenenbauten, wurden relativ schnell nach der Wende gelobt. Die politische Ausrichtung der DEFA hat lange Diskussionen ausgelöst. Wir werden zwei Original-Tondokumente noch von zwei Filmemachern im Anschluss gleich hier präsentieren. Einmal mit Frank Beyer und einmal mit Ulrich Plenzdorf. Beide inzwischen verstorben. Deswegen ist dieses Tonmaterial, was wir hier präsentieren, wirklich auch ein Unikat und vielleicht auch interessant für Sie von der DEFA-Stiftung. Vielen Dank erstmal für das Gespräch.
Danke auch.
Rusted Kino.
Und in Japan begrüßen wir jetzt den Öffentlichkeitsarbeiter der DEFA-Stiftung, Philipp Zengel. Ich grüße Sie, hallo.
Hallo, ich freue mich.
Was interessiert denn die Japaner direkt an, auch wenn man bedenkt, dass die DDR schon lange untergegangen ist, an dieser Art Kultur noch?
Ja, ich glaube, das ist ein weltweites Phänomen, was man gar nicht so sehr nur auf Japan beschränken kann. Aber ich glaube, es sind einfach Filme aus einem Land, was nicht mehr existiert. Und das ist einfach so etwas Besonderes. Das interessiert einfach die Leute weltweit und regt sie an, über diesen Filmbestand nachzudenken und einen Einblick zu bekommen in eine vergangene Welt. Ich glaube, das ist das ganz Besondere an allererster Stelle.
Jetzt würde mich aber mal interessieren, mit welchen Filmen sind Sie denn den Fernosten angereist?
Ja, also es gibt hier eine Wissenschaftlerin, die sich seit sehr, sehr vielen Jahren mit DEFA-Filmen beschäftigt. Sie hat auch selbst in den 70er Jahren in Frankfurt am Main studiert und ist lange auch mit der deutschen Kultur und deutschen Filmen, deutscher Literatur vertraut. Und sie versucht immer hier ganz besondere Programme auch zusammenzustellen. Wir haben jetzt heute eine DEFA-Retrospektive in Hiroshima eröffnet. Ich bin auch gerade in Hiroshima und heute zum Auftakt 80 Jahre DEFA lief der erste DEFA-Spielfilm überhaupt. Die Mörder sind unter uns. Ein Film, der vielleicht auch ganz besonders gut hierher passt. Hiroshima ist ja auch ein Mahnmal für den Krieg, was hier passiert ist im August 1945 mit dem Atombombenabwurf, aber dann auch ein weltweites Symbol für den Frieden und den Wiederaufbau. Und das ist ja im Grunde genommen auch ein Stück weit der Mythos, der die DEFA getragen hat. Und ich glaube, deswegen war der Film heute sehr gut zum Auftakt. Es waren auch sehr viele Leute da. Die Leute waren sehr interessiert und auch sehr gerührt, diesen Film zu sehen und waren auch überrascht, dass es 1946, gerade mal ein Jahr nach dem Krieg schon möglich war, so einen Film auch in Deutschland schon wieder zu produzieren.
Dazu muss man sagen, das war der erste Nachkriegsfilm in Deutschland überhaupt, der allerdings erst 1947 im Westteil Deutschlands, damals ja eigentlich noch Gesamtdeutschland, aber schon aufgeteilt durch die Alliierten, erst gezeigt wurde. Premiere war am 15. Oktober 1946 im Admiralspalast. 46 erinnern wir, Admiralspalast, da war auch die Vereinigung von KPD und SPD im April. Soweit ganz kurz die Vorgeschichte noch, Philipp.
Ja, was mich natürlich jetzt interessieren würde, Sie haben schon von dem Auftakt in Hiroshima gesprochen, aber sind da noch weitere Regionen oder Städte geplant, wo Sie Filme vorführen wollen?
Genau, also es geht für mich dann übermorgen eröffnen wir eine weitere Reihe in Osaka. Da gibt es das Cinema Nouveau, was auch regelmäßig DEFA-Filme ins Programm aufnimmt. Also auch ein Kinobetreiber, der ein großes Interesse an DEFA-Filmen hat. Ich bin schon sehr gespannt darauf, wie das dann dort vor Ort sein wird. Wir zeigen Frauenschicksale, ein Film, den man vielleicht gar nicht so sehr jetzt heutzutage auf dem Schirm hat, aber ein Film von Zlatan Dudov aus den 50er Jahren, der damals auch sehr viele Kontroversen ausgelöst hat. Insofern bin ich gespannt, wie dann auch ein solcher Film in Japan aufgenommen wird. Und Frau Yamane hat auch grundsätzlich ein großes Interesse an den weiblichen Perspektiven des DEFA-Filmschaffens. Sie untertitelt die Filme auch fast ausschließlich selbst und ist da sehr hinterher. Aktuell, habe ich mir heute erzählen lassen, sitzt sie an Sabine Wulff, einem Film von Erwin Stranka über ein Mädchen, was aus dem Jugendwerkhof entlassen wird und sich dann wieder in der DDR-Gegenwart zurechtfinden muss. Genau, also auch dieser Film wird dann bald in Japan zu entdecken sein. Und dann darf ich zum Abschluss noch nach Tokio weiterfahren, auf Einladung des Goethe-Instituts, die dann noch im Nationalen Filmarchiv in Tokio den Film Winter AD von Helke Misselwitz, ein Dokumentarfilm aus der Wendezeit, auch ein Frauenporträt, eine Reise durch die DDR von Zwickau bis nach Rügen, dann präsentieren wird.
Kann ich auch empfehlen, der ist absolut auch noch heute für die deutsche Bevölkerung interessant. Aber abgesehen davon, dass Sie das jetzt untertiteln, das wäre meine Frage gewesen, wie man das löst, das Problem, ob es japanische Synchronisation gibt, eher nicht. Aber man muss den Film ja auch kulturell übersetzen. Ne? Also selbst die nachgewachsene Generation in Deutschland versteht ja nicht mehr jede Anspielung, die Regisseure und Drehbuchautoren, Autoren reingebracht haben, abgesehen von der Fähigkeit, die wir, ich zähle mich mit dazu, als die DDR-Bürger entwickelten, hinter den Zeilen zu lesen. Also wie übersetzt man denn sowas? Wird das nochmal begleitet durch Vorträge?
Genau, also ich bin ja dann natürlich vor Ort jetzt in diesem Falle und erzähle auch im Vorfeld was zum Film und stehe dann auch danach für Gespräche bereit. Und in Tokio wird es auch so sein, dass ich nach dem Film dann noch eine halbstündige Lecture über den Film zum einen, aber auch über das Schaffen der Regisseurinnen bei der DEFA halten werde und bin dann auch jederzeit bereit, entsprechende Nachfragen zu beantworten.
Aber mit Verlaub, Sie sind sehr jung. Mhm. Wie haben Sie sich das erarbeitet?
Ja, also mein Weg bei der DEFA begann 2014, also bei der DEFA-Stiftung, über ein Praktikum. Und dann führte es dazu, dass dieses Praktikum immer länger wurde, gestreckt auf ein Jahr. Und danach habe ich nochmal studiert und war studentische Hilfskraft. Und dann hat man mich danach gefragt, ob ich nicht jetzt auch bei der DEFA anfangen möchte. Und so bin ich jetzt seit Ende 2018 fest bei der DEFA angestellt. Von den Spielfilmen, es sind etwa über 700, habe ich wahrscheinlich mittlerweile, 400, 450 habe ich wahrscheinlich gesehen. Also ich bin auf einem guten Weg. Und genau, erschließe mir dieses Filmerbe auch Stück für Stück und bin wirklich sehr interessiert daran und finde, dass es echt Schätze gibt, die man gar nicht auf dem Schirm hat und dann auf einmal vor einem liegen und man begeistert ist.
Was ist das eigentlich für ein Publikum, was sich im fernen Japan ja solche deutschen Filme aus der ehemaligen DDR anschaut? Und vor allem, wie waren da schon so erste Reaktionen? Was waren da so Ihre Beobachtungen?
Also heute ist es ja ein sehr intensives Filmerlebnis, so ein Film von 46, wenn man auch die realen Trümmer sieht, wie die in Berlin in den Himmel aufragen, da hatte ich schon das Gefühl, dass gerade auch hier in Hiroshima die Leute sehr bewegt sind, solche Bilder zu sehen. Das hat man an ganz vielen Reaktionen auch danach gemerkt, dass die Leute nochmal zu mir gekommen sind, sich bedankt haben, erzählt haben, dass sie gar nicht damit gerechnet haben, einen solchen Film zu sehen, haben auch erzählt, was sie berührt hat an dem Film mit den aufsteigenden Ruinen, aber auch die Hauptdarstellerin Hildegard Knef und die ganze Geschichte einmal so ein bisschen visualisiert zu bekommen, wie es in Deutschland aussah, unmittelbar nach dem Krieg. Und das sind heute erstmal die ersten Reaktionen, die ich mitgenommen habe. Das Publikum war heute, ich würde mal sagen, 40 plus. Man hat das Programm so gestrickt in den kommenden Wochen, dass man auch versucht, jüngeres Publikum anzusprechen. Im Grunde genommen versucht man das ähnlich wie wir auch über leichtere Produktionen auch ins Programm zu nehmen. Also auch ein paar Genrefilme, ein bisschen mit Märchen, auch ein bisschen Animationsfilm aus dem DEFA-Trickfilmstudio in Dresden. Science Fiction ist dabei. Also das sind so vielleicht auch universellere Sachen, mit denen man vielleicht auch erstmal einen Anschlusspunkt schaffen kann für Leute, die jetzt noch gar nicht so sehr was mit DEFA oder DDR anfangen können, sondern erstmal vielleicht über das Thema auch zu kommen.
Ja, wunderbar. Das ist eine interessante Wendung für mich als jemand, der dachte, dass die DEFA-Filme irgendwann mal maximal so Sammelgebiet für Nostalgiker sein werden. Dass die DEFA quasi weiterlebt, freut mich und dann auch noch in Japan. Vielen Dank für das Gespräch und toi 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 für Ihre Arbeit jetzt die nächsten Tage.
Herzlichen Dank und gern. Roasted Kino.
Hören Sie nun zwei Interviews in der Rohfassung aus dem Jahr 1993. Anita Wagner befragte damals den DEFA-Regisseur Frank Beyer und den Drehbuchautor, Schriftsteller Ulrich Plenzdorf über ihre Erfahrungen mit Zensur, Verbot im Zuge des 11. Plenums des ZK der SED im Dezember 1965. Aber auch später gab es immer wieder Wellen der Maßregelungen, gefolgt von Phasen einer freien Kunstentwicklung. Hören Sie zuerst Ulrich Plenzdorf, der Hintergründe zu seinem Film Die Legende von Paul und Paula erzählt, der 1973 im Berliner Kino Kosmos Premiere hatte. Und zu Beginn zu seinem Film Insel der Schwäne, der die Geschichte eines Jungen erzählt, der mit seinen Eltern vom Land in eine Plattenbausiedlung zieht.
Also die 80er Jahre, wenn wir nur dem nehmen wollen, die sozusagen die letzte Phase unter jedem unsäglichen Professor Mede, das war ja schon die Phase, ja, der Resignation und der Unfruchtbarkeit, weil es war unter diesem Regime ja praktisch nichts durchzusetzen. Und das Wenige, was man durchsetzen konnte, konnte man aber nur nach langen Pausen durchsetzen. Der alte Fünfjahresrhythmus von Tauwetter und Verhärtung, den gab es nicht mehr. Lange Jahre gab es ihn ja nicht bloß bei der DEFA, gab ihn ja überhaupt in der Kulturpolitik, der war nicht mehr da. Da war von Tauwetter eigentlich gar keine Rede mehr. Ich glaube, ich habe in den Jahren nur alle 5 Jahre mal einen Film machen können. Und dann waren es immer auch Projekte, die von vornherein so kalkuliert waren. Kann man das überhaupt anbieten? Ist es überhaupt ohne allzu großen Stress durchzukriegen oder nicht? Und so sahen die Filme dann am Ende auch aus. Wenn es einem mal gelang, bei mir war das also zum Beispiel in Insel der Schwäne nach einem Roman von Pludra, den ich da adaptiert hatte, dann wurde ja folgende Taktik, anders kann ich das nicht sagen, verfolgt. Das Drehbuch wurde abgenommen. Damit war immer schon die erste Hürde genommen mit der Drehbuchabnahme. Obwohl die Drehbücher, auch die noch problematischen, in der Regel immer abgenommen wurden. Es gab in der Dramaturgie nie Ablehnung, sondern da wurde einfach folgendes Spiel gespielt: Bücher abnehmen, Film nicht zur Produktion kommen lassen und wenn zur Produktion kommen lassen, dann den Film zensieren. So war das bei Insel der Schwäne. Ein Buch wurde abgenommen, das Buch wurde wörtlich gedreht und als der Film dann zur Abnahme vorlag bei der staatlichen Kommission, wurde er, siehe da, abgenommen. Wir fielen aus allen Wolken, weil wir hatten ja nicht umsonst einen kritischen Film gemacht und wir wussten ja, was wir da reingeschrieben hatten und was gedreht worden war. Und 8 Wochen später wurde die Abnahme zurückgenommen mit der Auflage von etwa 20 Änderungen. Die haben wir strikt verweigert, diese Änderungen. Der Film lag dann ein Jahr und nach einem Jahr wurde er wieder vorgeholt und die Änderungsliste wurde reduziert auf 5, 6, 7, 8 Punkte so, also 1, 2 neue Szenen, einen Szenenansatz, da hatte ich Lieder reingeschrieben, die mussten raus. Das Hauptproblem war der Schluss, der musste geändert, sollte geändert werden. Und das Ganze hatte den Hintergrund, dass die DEFA ja nach Plan produzierte und ja auch Planerfüllung zu leisten hatte. Und davon hingen ja die Jahresendprämien ab. Aller Beteiligten. Und das war der 18. Film. Der fehlte einfach an der Jahresplanerfüllung. Und deswegen wurde er wieder aus dem Regal geholt und diese Auflagen reduziert. Ich habe mich geweigert, irgendeinen Federstrich da noch zu tun. Das hat dann die entsprechende DEFA-Gruppe, die DEFA-Gruppe Babelsberg, getan. Wer das da genau nun geschrieben hat, ich nehme an, es war der Herr Scheinert. Jedenfalls hat er sich so zu mir geäußert. Es wurden dann eben Szenen umgeschrieben und am fertigen Film geschnitten, die Lieder rausgenommen. Dazu hat man dann den Regisseur Hermann Schoche bereit gefunden, der ja auch in einer anderen Position war, der war ja abhängig vom Studio. Den konnte man quasi zwingen, also man konnte auch sagen, wenn du es nicht machst, machen es eben andere. Das hat er dann getan. Ich stand vor der Frage, was mache ich? Nehme ich meinen Namen raus oder lasse ich meinen Namen drin? Da sind wir beim Problem Protest oder Anpassung. Ich habe dann nach langem Zögern meinen Namen drin gelassen, so wenn ich mir gesagt habe, na schön, wir haben das zusammen gemacht und wir haben zusammen daran gearbeitet und bin dann den Kompromiss eingegangen, bis ich gesagt, also ich stehe unter Szenarium und alles andere läuft unter Drehbuch. Ne? So steht also der Regisseur, das Drehbuchverfasser drin, was in meinen Filmen bisher nie vorgekommen war. Und ich stand da als Szenarist, konnte also immer sagen, ich das Szenarium, Drehbuch ändern, bin ich nicht dafür verantwortlich. Die Geschichte nahm dann ihren Gang im Übrigen, bis also auf die brutalen Rausschnitte wie Lieder und Schluss, was so eine ganz entscheidende Sache war. Wir hatten einen offenen Schluss geschrieben. Wenn Sie sich noch ein bisschen an den Film erinnern sollten, es läuft da am Ende auf eine Katastrophe hinaus. Der negative Held, ich sag's mal jetzt in der Verkürzung, der Böse, der Film ist ja ein bisschen holzschnittsartig bewusst, versucht den Helden in diesen eklig tiefen und langen Fahrstuhlschacht von diesem Rohbau zu stoßen. Der kehrt aber den Spieß um und am Ende hängt der Böse mit seinen Fingerkuppen dort auf der Betonkante und es kann eigentlich nur so ausgehen, dass er runterfällt. Der Held hält ihn dann, natürlich, weil sein Instinkt und sein Reflex funktioniert, der ruft um Hilfe und der hält ihn. Und da ist Schluss. Und es wurde dann eben verlangt, dass er ihn rauszieht. Und dass er wirklich wieder dort oben dann rumkrabbeln kann. Das war eine bittere Sache, hat den ganzen Film verfälscht. Was sonst an Szenen dazugeschrieben wurde oder geändert wurde, war eigentlich mehr eine Proforma-Erfüllung. Das muss ich auch dazu sagen. Es hat sich da eigentlich, da ist nichts in sein Gegenteil verkehrt worden, sondern es war einfach abhaken. Der Punkt wird verlangt, wir können dokumentieren, wir haben das gemacht und fertig ist die Laube. Ne? Das hing dann auch mit diesen Kommissionen, mit den Abnehmern zusammen, die haben gesehen, die Jungs haben da zum Teil das gemacht, was wir wollten, also schön, lassen wir den Film raus, ohne nochmal genau zu prüfen, ist das nun wirklich das, was wir wollten. Allein die Tatsache, dass etwas gemacht wurde, hat ja schon oft gereicht. Jedenfalls hat es in dem Fall gereicht. Allerdings nahm das Ding dann doch eine negative Wendung. Der Film wurde dann von den Bezirksfilmdirektionen auf Weisung natürlich nur nachmittags eingesetzt und nur an 3 Tagen in der Woche. Und was das für Zuschauerzahlen ergab, war ja klar. Dann lief noch eine gefälschte Leserbriefkampagne in der jungen Welt mit getürkten Leserbriefen, die natürlich alle dagegen waren. So ist unsere Jugend nicht und wie diese Sprüche alle hießen. Das flog im Übrigen ziemlich, ziemlich schnell auf, wurde aber natürlich vertuscht, änderte nichts daran, dass der Film natürlich seinen Ruf hatte, keine Zuschauer hatte und dann das Argument kam, ja, ihr braucht da sowas gar nicht zu machen, die Leute gehen eh nicht rein. Das war die Taktik. Jedenfalls in diesem Fall.
Können Sie noch ein paar Veränderungen benennen?
Der Film spielte zum Teil in der Schule und die Schule, wie zum Beispiel Volksarmee, das war eine absolute Tabugebiet. Es gab ja auch kaum Lieferfilme, die sich damit befassten, weil die Autoren alle davor zurückzogen. Greiflicherweise. Weil alle wussten, da reden x Leute rein, in die Schule redet die Honecker persönlich rein und dann wollte sich eigentlich keiner aussetzen. Wäre fruchtlos gewesen. Wir hatten ja aber Klassenszenen. Diese Klassenszenen mussten geändert werden, weil da lief ein Demokratiespiel, da wurde in der Klasse abgestimmt und das war schon in sich schon sensationell genug. Das war also überhaupt gar nicht geliebt. Und dann hat der Junge ja entschiedene Konflikte mit dem anderen Erziehungspartner. Mit dem anderen, es gab ja immer dieses Dreieck, Elternhaus, Schule, Pionierorganisation, also mit dem Elternhaus, mit der anderen Ecke des Pioniertuchs hat er Probleme. Ja, dann, Vater kam nicht so richtig klar mit ihm und es entstand da ein ziemlicher Konflikt und von Seiten des Jungen eine ganz starke Dagegenhaltung, obwohl ganz klar war, dass er seine Eltern eigentlich liebte. Also mussten Briefe erfunden werden, die er angeblich geschrieben hat und die etwas begütigender waren und so, solche Dinge. Im Übrigen war ja eins der Probleme auch, dass der Film ja gelegen hat und es musste ja regelrecht nachgedreht worden. Das heißt, der Held, der, als wir ihn original hatten, noch nicht pubertierte, war inzwischen durch den Stimmbruch und eigentlich jeder konnte sehen, was vorgefallen war. Viele haben es eben auch gesehen. Was mir selber am meisten wehgetan hat, war die Sache mit den Liedern, vor allen Dingen das Lied vorm Schluss. Und es gab auch ein Lied, was ich in Bezug auf die Schule bezog. Das, am Schluss war dieses Betonlied, es geht doch darum, dass am Haus eben nicht Wiesen und so eine Art Abenteuerspielplatz gelassen wurde, sondern dass eben einfach schlichtweg zubetoniert wurde. Die Szene läuft so, dass die Gruppe von Kindern und Jugendlichen da aus einem minimalen Anlass in Protest verfällt und diesen Beton zermanscht. drauf rumtanzt und alle möglichen Details reinpflanzt und so Toilettenbecken oder Fahrräder und dergleichen. Und bei der Gelegenheit übrigens auch am Rande die neu gepflanzten Bäumchen ausreißt, weil wenn erstmal so ein Protest läuft, dann ist das ja in der Regel nicht zu halten gewesen. Das war schon sehr, sehr schwierig, diese Szene überhaupt durchzukriegen. Da lag dann noch ein Lied drauf, was die Sache nur noch schlimmer machte. Und das war überhaupt nicht durchzusetzen. Das war der eine Punkt, der mich am meisten schmerzte und eben der Schluss, der wirklich, also hanebüchen war. Wir haben das dann versucht, auf elektronischen Wege wieder herzustellen, weil das Originalmaterial war nicht mehr auffindbar. Der Film lief dann im Fernsehen. Wir haben es elektronisch wieder hergestellt, aber der Effekt ist natürlich nicht so, wie er eigentlich
war. Und wie war das damals mit Paul und Paula? Also ich kann mich entsinnen, der Film kam in die Kinos, die Journalisten schrieben ihre Berichte oder verdickten ihre Sendungen an und bei mir war es zum Beispiel so, ich konnte dann den fertigen Beitrag nicht mehr senden, er wurde dann von der Sendung zurückgenommen.
Ja, Paul und Paula war ja produziert in der Tauwetterperiode, geschrieben und produziert in der Tauwetterperiode, kam raus, als die auslief. Da waren schon die entsprechenden Erklärungen im ND. Wir hatten ja alle ein ganz sensibles Sensorium entwickelt für gewisse Wortwendungen, gewisse Formulierungen. Wir wussten also genau, was da anfing wieder zu laufen. Das Ganze hing offenbar damit zusammen, dass der Machtwechsel zu Honecker zunächst mal eine Art kulturpolitisches Vakuum hinterlassen hatte. In dieses Vakuum fielen ja interessante Sprüche, wie zum Beispiel, es gibt keine Tabus mehr, ich zitiere jetzt sinngemäß. Allerdings hatte der Satz ein Komma und einen Nachsatz und der Nachsatz hieß, wenn man vom sozialistischen Standpunkt ausgeht, euphorisch wie wir waren und voller Sehnsucht danach, dass eine Öffnung stand, dann haben wir natürlich nur den ersten Teil des Satzes reagiert und haben die Tabus gebrochen. Und dann anderthalb Jahre später kam dann eben der Nachsatz zum Tragen. Und das war genau die Zeit, in der Legende lief. Aber es war noch nicht so verfestigt. Also der Film ist in den Vorführungen nicht behindert worden. Das war aus Sicht der Führungsschicht natürlich ein Fehler, weil auf die Art und Weise dokumentierte sich durch die Zuschauerzahlen, und die waren immens, dass sie mit ihrer Kulturpolitik, wenn nicht noch mit der Politik überhaupt, völlig im Argen waren und dass sie völlig daneben lagen, dass sie nichts mehr begriffen. Gar nichts zum Beispiel mehr von den Bedürfnissen der Leute gegenüber Kunst. Das war ein gutes Argument für uns. Mir war klar, dass die Presse da behindert wurde und irgendwann trat ja dann sowieso der Punkt ein, dass mein Name in der Presse nicht mehr vorkommen durfte, kein Titel mehr vorkommen durfte und so. Aber das war post festum, es war schon passiert, es war zu spät, es hat nicht mehr sehr viel ausgerichtet. Es hat mich zwar betroffen gemacht, denn diese Periode zog sich ja sehr, sehr lang hin und das ist für einen Autor schon ziemlich bitter, wenn der Name plötzlich, wenn man nicht mehr existent ist, wenn man nirgends mehr vorkommt, auch nicht in der Schule. Ich meine, ich kam auch vorher nie in irgendwelchen Lehrplänen vor, aber es gab doch couragierte Lehrer, die sich mit dem einen oder mit dem anderen Text oder Film befasst hatten und da Unterrichtsstunden drüber gemacht hatten und Aufsätze darüber geschrieben hatten. Es gab schon, aber es war keine Massenerscheinung. Und dann war ich plötzlich weg vom Fenster. Und da zu produzieren beim Film sowieso fast aussichtslos war, das mit den Verlagen genauso schwierig war, konnte man eigentlich nur noch zwei Dinge machen. Am Theater konnte man arbeiten, man konnte an der Provinz arbeiten, auch unter Schwierigkeiten. Und ich hatte mir das Privileg, wenn man so will, erkämpft zu lesen. Also es gab natürlich immer Behinderungen, es gab immer Nachrichten wie, also eine Einladung wurde man ausgeladen unter der Ausrede, der Saal muss renoviert werden oder die Elektrik ist kaputt oder dergleichen. Ne? Nachtigall, ich höre dir trapsen, das war ja bekannt. Ich hatte allerdings einen Anlaufpunkt, also es gab ja doch da auch eine merkwürdige Schizophrenie. Die offiziellen kulturpolitischen Erklärungen klangen ja immer noch locker. Da war ja immer noch von Demokratisierung und Bedürfnissen und dergleichen die Rede. Die Praxis war dann andere. Aber ich konnte ja die Leute, also zum Beispiel bei Literatur, bei Film auch am Wickel kriegen, die das postulierten, den Höpke zum Beispiel. Er konnte nichts dagegen machen, dass ich ihn beim Wort nahm und sage, pass auf, ich denke, das gibt es nicht mehr. Ich denke, wir werden nicht behindert. Ich denke, wir können uns äußern. So, und dann ging er tatsächlich her, drehte an Hebeln und in aller Regel gelang es ihm auch, das rückgängig zu machen. Kriegte dann die Einladung zwei Wochen später. Allerdings waren die Veranstaltungen dann so mies, sie waren dann so von den entsprechenden Leuten besetzt, dass sie nur noch Frust verursachten bei mir. Ne? Es gab allerdings auch andere Beispiele. Aber in der Regel habe ich mich in der Zeit so verhalten, dass ich eben am Theater gearbeitet habe. Da war manches möglich und ich habe gelesen wie ein Teufel. Ich habe fast nicht mehr geschrieben in den Jahren, sondern bin unterwegs gewesen. Ich nehme mal an, Ich habe es nie hochgerechnet, aber es muss immens gewesen sein, die Zahl der Lesungen. Es waren manchmal 3 in der Woche. Ich habe 2 Autos kaputt gefahren in der Zeit. Also nicht durch Unfall, sondern durch Verschleiß einfach. Und habe gelesen, wobei das Lesen ja gar nicht das Entscheidende war. Das war für mich schon entscheidend, weil ich konnte immer mich vorstellen. Ne? Und es waren immer voller Seelen. Viele Leute. Es waren für einen einzelnen Mann ziemlich viele Leute, die ich erreicht habe. Für die Leute war dann interessanter die Diskussionen danach, die unterschiedlich waren. Manchmal waren es einfach nur Predigten meinerseits, indem ich einfach alles an Informationen ausgebreitet, nicht so sehr an Meinungen, sondern Informationen ausgebreitet, was ich hatte. Und ich hatte natürlich viel mehr Informationen als die Masse, weil ich ja immer das am eigenen Leib erlebt hatte. Und außerdem konnte ich ab und an reisen und hatte meinen Schrank voll Literatur und habe den auch gelesen und habe auch da die Informationen verbreitet, die dann erst später offiziell über den Sputnik kam, zum Beispiel über die russische Revolution, und das hatte ich alles schon vorgelesen und hab das eben einfach wie ein Medium, wie ein Kommunikationsmittel eben unter die Leute gebracht, habe natürlich auch die Titel genannt, habe zitiert. Es war eine Heidenarbeit. Das war für die Leute wahrscheinlich das viel, viel Spannendere und auch, dass sie bei solchen Lesungen ein Forum hatten und sich untereinander austauschen konnten. Viele waren ja eben auch in der Kirche. Also ich habe, glaube ich, ab und an direkt auf der Kanzel gestanden. Entweder direkt oder im übertragenen Sinne.
Als in den 60er Jahren die Kellerfilme gedreht wurden, die sogenannten Kellerfilme, ist eigentlich kein Protest nach außen hingedrungen. In die Öffentlichkeit wurde protestiert.
Ja, das war ja, weiß Gott, nur eine andere Zeit. Mauerbau lag ja, wenn man gerade erst 3-4 Jahre zurück, man muss ja immer dran denken, die Filme müssen erst geschrieben werden, dann müssen sie gedreht und angezeigt werden. Also in der Regel vergingen da schon mal 2 Jahre beim Tempo, was die DEFA drauf hatte. Von heute aus gesehen finde ich das Tempo gar nicht so übel. Also Zeit ist schon eine gute Sache. Und Zeit hat man uns gelassen, weil es auf Geld nicht ankam. Es wurde ja nicht, marktwirtschaftlich produziert. Das war eine andere Zeit. Das Paket an Illusionen, was wir alle mit uns rumschleppten, jeder in unterschiedlicher Größe, nach Herkommen unterschiedlich, war natürlich noch viel größer als in den 80er Jahren. Fast alle, die an diesen 13 Filmen waren, wohl etwa beteiligt waren, und zwar bis zum Kameramann, waren alles Parteimitglieder. Ich war damals auch noch Parteimitglied. Und die Parteidisziplin schlug damals noch ganz anders zu, als sie später zuschlug. Wir hatten uns auch noch nicht alle davon befreit. Der Stress in diesen Monaten nach dem 11. Plenum im Studio war freilich erheblich, aber wirklich niederdrückend. Und er war für viele von uns auch das, zumindest die von meiner Generation, und um etwa meine Generation drehte es sich. Ich bin 34 geboren. Das war auch das erste Erlebnis, was wir in der Hinsicht hatten. Also ein dermaßen massiver Einsatz von ideologischer und politischer Gewalt mit Drohung und mit Erpressung in den Parteiversammlungen, vorgetragen im Wesentlichen vom damaligen stellvertretenden Minister für Film Wagner. Das war erheblich, das hatte ich noch nicht erlebt. Das war also eine ganz üble, ja, heute würde man sagen, ach Gott, eigentlich hätte man es auch damals schon sagen können, stalinistische Atmosphäre wurde da geschaffen in der Partei. Ne? Also Parteiausschluss war das Mindeste, das war es ja doch gar nicht mal, obwohl das war für viele ja schon eine ganz schlimme Sache und konnte ja wirklich karriereschädigend sein. Es wurden also die Führungskader ausgewechselt und es wurde regelrecht ein Kommissar ja im Studio eingesetzt, ein neuer Parteisekretär, der Vito Eichel, und der Kommissar, das war der Autor Hagen, der hat einen Doppelnamen, der Andreas, Oliver Hagen, ne? Und es war nicht weit davon entfernt, dass das Studio von Kampfgruppen besetzt wurde. So harten Bandagen wurde da gespielt, schon um uns einzuschüchtern. Und das gelang auch weitgehend. Und deswegen drang da kein großer Protest nach außen. Im Studio schlugen die Wellen allerdings hoch. Da flogen schon mal die Fetzen. Allerdings muss ich schon sagen, auch im Wesentlichen von oben. Also ich habe schon gesagt, die Bedrohungen waren ziemlich groß. Unser Widerstand war eher passiv, müsste man sagen. Wir waren uns natürlich alle einig, dass das nicht okay war. Wir waren auch gar nicht so leicht auseinander zu dividieren, obwohl der Versuch natürlich stattfand und am Ende ja auch Erfolg gehabt hat. Jeder Film wurde erstmal in sich betrachtet und sie wurden ja im Prinzip wurden sie auch alle verboten. Nach anfänglich versuchen, diesen oder jenen noch zu retten. Zum Beispiel der, mit dem ich da beteiligt war, Carla, gehörte zu denen, die vielleicht noch hätten gerettet werden können. Und als wir ihn dann jetzt wieder auffangen, 89 war ja noch genau in diesem Zustand. Wir hatten also bewusst für eine eventuelle neue Vorführung noch gewisse Töne weggenommen, damit die Dialoge nicht durchschlugen. Es war gar nicht einfach, das zu rekonstruieren. Gott sei Dank hatten wir auch noch die Drehbücher. Und wir haben es dann alles irgendwie zusammengebastelt und gefunden, nicht vollständig war das nicht mehr zu machen. Da fand der Versuch statt, bei anderen war das überhaupt gar nicht möglich. Die Phase, die dann darauf folgte, bei mir persönlich, aber bei vielen anderen, die im Wesentlichen blieben mir alle im Studium. An vorderster Front traf es ja den Bayer, den hatten sie sozusagen zur Galionsfigur gemacht, obwohl wir ja gar nicht in dem Sinne irgendwie, wir waren vielleicht eine ideologische Gruppe, aber eine politische gar nicht. Es gab also gar keine Zusammenkünfte darüber, es wurden keine Konzeptionen entwickelt. Wir machten bloß einfach alle die Filme und wir hatten die Chance in den anderthalb Jahren davor, wie es schien, die zu machen, die wir wollten. Und das war dann eben das Ergebnis. Bayers Film rückte auf eine Art und Weise in den Vordergrund, weil er einfach der Erste war und der schon zur Premiere da war und die Premiere dann schon mit FZK dann voll besetzt wurde. Ich war dabei und dann gepöbelt wurde und so. Dadurch rückte das alles wahnsinnig in den Vordergrund. Denn der Film selbst, wenn man ihn sich mal so anguckt, bis auf gewisse Szenen in der Tendenz, ist ja gar nicht in dem Sinne radikal oder republikzerstörend gewesen oder so. Der Held ist ja doch am Schluss eher angepasst. Ne?
Waren sie alle nicht?
Das kommt drauf an, wie man das sieht. Also es waren schon Konzeptionen da. Ich meine, man redet immer am besten über das, was man selber gemacht hat. Wenn man sich mal Carla anschaut, Carla endet nicht mit dem Happy End. Das war schon mal, ich meine, ich habe überhaupt nie Happy End geschrieben. Zwei Ausnahmen. Das war schon mal eine ziemlich wackelige Sache, aber das war ja auch ein Film, der sich mit Schul- und Volksbildung befasste und der einfach, ja, er war idealisch, aber was sollte man anderes machen als die Theorien, mit denen wir alle groß geworden waren, wirklich dann beim Wort zu nehmen, ne? Und in solchen fiktiven Geschichten darzustellen. Das war die Konzeption der Demokratisierung und das war am Ende das Radikalste. Wenn das verwirklicht worden wäre, wenn also wirklich Demokratie eingeführt worden wäre, wäre das Land, hätte das nicht diesen Verlauf genommen. Ich weiß nicht, kann man nicht voraussehen, welchen, aber es hätte nie zu dem Zustand von 89 geführt. Möglicherweise hätte es viel, viel früher in die Marktwirtschaft geführt, das könnte ja sein. In der Konsequenz gedacht scheint das ja eben mit der Demokratie so zu sein, dass das eins, das ohne das andere nicht zu machen ist. Ne? Und das hätte dann vermutlich am Ende, auch ohne dass wir darüber je nachgedacht hatten, zu irgendeiner Art und Weise von Vereinigung geführt. Ne? Insofern war das eigentlich nicht angepasst, das war eben beim Wort genommen. Und das war eine ziemlich gefährliche Angelegenheit. Das haben die auch erkannt. Das haben sie auch erkannt, sonst hätten sie nicht so zugeschlagen. Es kann gar nicht anders gewesen sein.
Das sogenannte Kahlschlag-Plenum des SED-Zentralkomitees ist relativ gut auch im Ton dokumentiert, auf der Internetseite des Bundesarchivs für jedermann nachzuerleben. Hier ein kurzer Ausschnitt. Sie hören die SED-Funktionäre Walter Ulbricht, Erich Honecker und konkret Konrad Naumann zu einem der verbotenen Filme »Das Kaninchen bin ich« von Kurt Metzig.
Man hat uns gestern den Film gezeigt und sicher mit Absicht. Kaninchen bin ich, heißt er. Es ist folgende Schweinerei, die sich einfach hier trifft. Das ist doch nicht nur schlechthin sozusagen eine ideologische Verwilderung. Das ist nebenbei gesagt für mich auch Wirtschaftsverbrechen. Gibt es denn da nicht jemanden, der den an die Seite nimmt und sagt, Söhne, komm mal her, was hast du denn überhaupt geschrieben? Und wenn er nicht hört, dass er nicht hört, das, was das Leben fordert, das, was die Linie des sozialistischen Realismus fordert, dann kriegt er überhaupt keine Tribüne. Aber bei uns kriegt er Technik, da kriegt er dufte Kameramänner, da kriegt er Mäuse und dazu dann interne Vorführungen, von denen die Menschheit nicht hat. Wir entrüsten uns alle, aber jeder hat auch seine Planstelle der Verantwortung. Es muss doch irgendwo eine persönliche Verantwortung in diesem Jahr oder im Vorjahr oder überhaupt irgendwo gegeben haben dafür, dass Produktionsmittel, wie gesagt, Exposé und Sujet und was alles gibt, dass das irgendwie läuft. Ich persönlich weiß, wir sind hochorganisiert und das gibt's nicht, dass jemand spontan einen Film dreht.
Du bist mir dumm.
Der ist genau
so. Du bist mir dumm. Du unterschätzt die freie Marktwirtschaft.
Na, ich hab gedacht, ich bin in der DDR, also.
Hab ich auch geglaubt.
Genossen, in dem Film wird außerdem Berlin beleidigt. Ich will euch mal ganz offen sagen. So eine primitive, italienisch-sozialkritische Masse gähnt und kotzt mich an. Wenn man nur zeigt, diese Häuser, wo die Maschinengewehrgarden der letzten Kriegsdauer von Berlin sind und sich beinahe schämt, das neue Berlin zu zeigen, wo man sich schämt, das neue Berlin und seine neuen Menschen zu zeigen, das ist eine Schande. Und wer Berlin beleidigt, der beleidigt die Hauptstadt und die ganze Republik.
Ist jetzt allen Genossen klar, frage ich, dass es nicht um Literatur geht. Und auch nicht um höhere Philosophie, ja? Sondern dass es um einen politischen Kampf geht zwischen zwei Systemen. Ich hoffe, dass das inzwischen jetzt klar geworden ist. Also, worum geht es? Um die Gewährung der Freiheiten in der DDR, die in der bürgerlichen Gesellschaft des Westens üblich sind. Aber wir haben viel weitergehende Freiheiten. Wir haben nur keine Freiheit also für Verrückte, ja. Ich meine, sonst haben wir absolute Freiheiten überall, ja.
Unsere Deutsche Demokratische Republik ist ein sauberer Staat. In ihr gibt es unverrückbare Maßstäbe der Ethik und Moral für Anstand und gute Sitte. In den letzten Monaten gab es einige Vorfälle, die unsere besondere Aufmerksamkeit erforderten. Einzelne Jugendliche schlossen sich zu Gruppen zusammen und begingen kriminelle Handlungen. Es gab Vergewaltigungen und Erscheinungen des Rauditums. Hier zeigt sich wiederum der negative Einfluss vom Westfernsehen und Westrundfunk auf Teile unserer Bevölkerung. Wir stimmen jenen zu, die feststellen, dass die Ursachen für diese Erscheinungen der Unmoral und eine dem Sozialismus fremden Lebensweise auch in einigen Filmen, Fernsehsendungen, Theaterstücken, literarischen Arbeiten und in Zeitschriften bei uns zu sehen sind. Es häufen sich in letzter Zeit auch in Sendungen des Fernsehfunks, in Film und Zeitschriften, antihumanistische Darstellungen. Brutalitäten werden geschildert, das menschliche Handeln auf sexuelle Triebhaftigkeit reduziert. In einigen, während der letzten Monate bei der DEFA produzierten Filmen, zum Beispiel Das Kaninchen bin ich, das die Genossen gestern Abend gesehen haben, und Denk bloß nicht, ich heule, im Manuskript des Bühnenwerkes Der Bau, veröffentlicht in Sinn und Form, in einigen Fernsehproduktionen und literarischen Veröffentlichungen, zeigen sich dem Sozialismus fremde, schädliche Tendenzen und Auffassungen. In diesen Kunstwerken gibt es Tendenzen der Verabsolutierung der Widersprüche, der Missachtung der Dialektik der Entwicklung, konstruierte Konfliktsituationen, die in einem ausgedachten Rahmen gepresst sind. Die Wahrheit der gesellschaftlichen Entwicklung wird nicht erfasst. Der schöpferische Charakter der Arbeit der Menschen wird negiert. Dem Einzelnen stehen Kollektive und leider der Parteienstaat oftmals als kalte, als fremde Macht gegenüber.
Damit zum Regisseur Frank Beyer und seinen Schwierigkeiten mit den Zensoren am Ende dieser Podcast-Ausgabe vom 17. Mai zum 80. Jubiläum der DEFA. Frank Beyer, unter anderem Regisseur von Spur der Steine, Premiere im Kino International 1966.
Herr Beyer, Ihr Film Spur der Steine ist 6 Monate nach dem 11. Plenum verboten worden, obwohl er eine Premiere hatte zu den Arbeiterfestspielen in Potsdam. Kennen Sie die Motive, warum dieser Film erst zugelassen und dann verboten worden ist?
Ich glaube ja, da ist inzwischen kaum noch ein Geheimnis dabei. Wenn ich das ganz kurz beantworten soll, so ist es wohl so gewesen. Dieser Film war nach einem Roman entstanden, nach dem Roman Spur der Steine von Erik Neutsch. Dieses Buch war hochgelobt worden, es erschien zur Bitterfelder Konferenz 1964, es wurde viel diskutiert, es wurde viel gelesen und es wurde hochgelobt. Es hatte den Nationalpreis bekommen auch. Die anderen Filme, die in der Folge des 11. Plenums verboten wurden, waren meist Originalstoffe. Mit denen machte man kurzen Prozess. Das kannte niemand, das wusste niemand. Dieses Buch Spur der Steine war weitgehend, wie ich bereits gesagt habe, bekannt. Und man war in großer Verlegenheit, wie man den Leuten erklären sollte, dass das Buch ein Musterbeispiel des sozialistischen Realismus ist und der Film partei- und staatsfeindlich ist. Da hat man monatelang gebraucht, um sich darüber zu verständigen, offenbar. Und dann ist man zunächst mal die Flucht nach vorn angetreten. Der Film wurde ja, wie gesagt, zu den Arbeiterfestspielen in Potsdam gezeigt, erfolgreich gezeigt, vor ausverkauften Kino lief er dort. Er wurde als DDR-Beitrag nach Karlovy Vary gemeldet. Er hatte eine angesetzte Premiere mit, ich glaube, 56 Kopien, was noch nie der Fall war. Und dann sind offensichtlich die Gegner dieses Films, und der Film hatte zahlreiche Gegner, hochrangige Gegner, sind noch einmal aufgetreten und haben dann in letzter Minute doch noch das Verbot durchgesetzt. Es fehlt eigentlich nur ein winziges Mosaiksteinchen. Ich weiß nicht genau, ob Ulbricht der Initiator des Verbotes war oder ob er zum Verbot gedrängt wurde. In der Woche der Premiere gab es am Dienstag, also Donnerstag war die Premiere, am Dienstag vorher gab es eine Politbürositzung. In dieser Politbürositzung war ein Tagesordnungspunkt Spur der Steine, zu dem hat Ulbricht gesprochen. Den Text kenne ich nicht, aber die Folge dieser Sitzung war das Verbot des Films.
Ihr Regiekollege Konrad Wolf hatte sich damals für den Film eingesetzt. Gab es noch andere, die sich für den Film eingesetzt haben? Und wenn, wer?
Es wäre also ein bisschen ungerecht, wenn ich jetzt anfangen würde, Namen aufzuzählen. Natürlich fallen mir ein paar Kollegen ein, die sich bis zum Schluss auch geweigert haben, ihre Meinung zu ändern. Zunächst mal muss man sagen, dass der Film ja nach einer Diskussionsphase im Frühjahr 1966 auf Weisung von oben, vermutlich auf Weisung von Kurt Hager, dem sogenannten Filmbeirat vorgeführt wurde. Das war ein Beirat beim Ministerium für Kultur. In diesem Beirat saß eine sehr bunt gemischte Gesellschaft. Das waren Kollegen von mir, das waren Funktionäre, das waren Dramaturgen, das waren Regisseure, wie gesagt. Das waren aber auch Vertreter sogenannter gesellschaftlicher Organisationen, also von der FDJ gab es dort jemanden, vom Kulturbund und so weiter. Es war ein Gremium von 70, 80 Leuten. Diesen 70, 80 Leuten wurde der Film vorgeführt, irgendwann im Frühjahr 1966. Es gab eine sehr lebhafte Diskussion. Der Film fand nicht nur Zustimmung, aber insgesamt waren bis auf zwei Ausnahmen, alle für die Aufführung des Films. Es gab unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Kritik auch an dem Film, aber bei der Frage, sollen wir diesen Film aufführen, gab es von 70, 80 Leuten zwei Gegenstimmen. Die wurden dann sofort belohnt, nachdem das Verbot kam, ging es gleich eins aufwärts. So, also dieses Gremium war geschlossen für den Film. Nun war das kompliziert, eine solche Sache dann wieder umzudrehen. Das heißt, man machte sich das einfach. Dieser Filmbeirat wurde einfach auseinandergejagt. Den gab es dann nicht mehr. Die wurden alle nach Hause geschickt, damit man nicht die Mühe hatte, jetzt eine neue Diskussion dort zu veranstalten und dort alle umzudrehen. Das wäre ja nicht ganz einfach geworden. Es waren ja dort viele Leute, die auch ihr Gesicht nicht verlieren wollten, die sich, wie gesagt, für den Film ausgesprochen hatten. So verfuhr man also anders. Man machte das intern. Nachdem also ganz oben beschlossen worden war, dass der Film nun doch verboten wird, gab es im DEFA-Studio für Spielfilme eine sogenannte Parteiaktivversammlung, die sich nur mit diesem Film beschäftigte. Die war auf zwei Tage sogar angesetzt, weil man in dem ersten Abend nicht fertig wurde. Hatten sich so viele Leute plötzlich gemeldet, die gegen den Film waren, sodass man die eine Woche später fortsetzen musste. Diese Parteiaktivtagung wurde durch eine Parteileitung oder mehrere Parteileitungssitzungen vorbereitet. Und in diesen Parteileitungssitzungen wurde, so hat mir gerade jetzt jemand erzählt, wurde gewissermaßen der Widerstand gebrochen. Das heißt, man sagte den Genossen, die dort saßen. Natürlich darf jeder zu einem bestimmten Film eine Meinung haben, eine gute oder eine schlechte, eine positive oder eine negative. Nur bei dem Film Spur der Steine geht es nicht mehr um die Frage eines Films, sondern es geht darum, ob die Partei mit einer einheitlichen Meinung an die Öffentlichkeit tritt, eine einheitliche Meinung hat. Und das ist etwas Größeres, das ist etwas Bedeutsameres als die subjektive Ansicht über eine, es geht nicht mehr um Ästhetik sozusagen. Und da wurde sozusagen der letzte Widerstand niedergemacht. Also denjenigen, die dort noch aufmuckten, denen sagte man, also gut, das ist in Ordnung, dass du für diesen Film bist, nur du kannst in diesem Studio dann nicht keine Funktion mehr haben, weil du in einer solchen wichtigen Frage, die wiederum nicht, wie gesagt, nicht eine Frage einer Haltung zu einem Film ist, dort der Partei in den Rücken fällst. So lief das ab. So lief das. Und das führte dann dazu, dass in diesen beiden Parteiaktivtagungen, die eröffnet wurden durch ein Referat von Gysi, der den Film natürlich in vollständig runtermachte, politisch runtermachte und dann dazu auch noch versuchte, eine ästhetische Begründung zusammenzuzimmern. Sozusagen, wer solche falschen politischen Ansichten hat, wie der Regisseur dieses Films, muss natürlich auch ästhetisch scheitern. Das war die These von Gysi damals. Und in Anwesenheit von Wagner, dem Leiter der Kulturabteilung, fand das statt. Da ging es sehr hoch her auf dieser Versammlung. Aber es ging nicht etwa deshalb hoch her, weil dort Meinungsverschiedenheiten waren. Die Meinungsverschiedenheiten waren zwischen mir und den Anwesenden. Weil ich mich natürlich nicht dazu bereit fand, mich von meinem eigenen Film zu distanzieren. Sondern das Maximum, was ich dort getan habe, gesagt, wenn hier so massive Einwände gegen den Film kommen, muss ich mir überlegen, ob ich was falsch gemacht habe und was ich falsch gemacht habe. Das war das Äußerste, was ich dort von mir gegeben habe. So, und Konrad Wolf war über eine Zeit lang praktisch der Einzige, der den Film dann noch verteidigte. Er hatte einen Brief geschrieben, er war bei diesem zweiten Parteiaktiv nicht anwesend. Man hatte ihm offensichtlich geraten, dort nicht hinzugehen, aber da bekannt war, welche Meinung er hat zu dem Film, hat er einen Brief geschrieben. Und in diesem Brief hat er sich zu dem Film gestellt. Das hat ihm sicher sehr viel Ärger gemacht. Und er hat dann, so viel ich weiß, ist dann unter ziemlich großem Druck, hat er sich im September dann, also ein paar Monate später, dann doch noch distanziert. Also es muss ein ziemlicher Druck auf ihn ausgeübt worden sein.
Auf einem Pressegespräch in der Akademie der Künste sagte der Günther Ost, dass die verbotenen Filme einzeln und langsam starben. Gab es unter den Filmschaffenden keine Solidarität?
Das ist ein richtiger Satz. Man muss sich das ja nicht so vorstellen, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt die Parteiführung massiv gegen eine Gruppe von Filmschaffenden losging, sondern es war ein Prozess, wie gesagt. Die ersten beiden Filme, die verboten wurden, das war Das Kaninchen bin ich und das war von Kurt Metzig. Und denk bloß nicht, ich heule, von Frank Vogel. Diese beiden Filme waren 1965 fertig. An Frank Vogels Film wurde, glaube ich, ein halbes Jahr gebastelt und gearbeitet und nachgedreht und umgeschnitten. Und die gerieten dann in diese Plenumsdiskussion. Die wurden richtig am 15. Dezember 1965 von verboten auf diesem 11. Plenum. Und von diesem Augenblick an begann man natürlich die Produktion, die Filme, die in während des Drehprozesses waren, die Filme, die vorbereitet waren und die Filme, die in der Endfertigung waren, begann man natürlich durchzuchecken im Studio draußen. Und da gab es eben halt 10, 12 Filme, die in diesem oder jenem Arbeitsstadium sich befanden. Spur der Steine befand sich in der Endfertigung. Der Film war abgedreht. Ich hatte sogar einen Abgabetermin schon, den ich nach dem Plenum aber verlängern ließ, weil ich nicht in diese Hysterie mit dem Film hinein wollte. Und so verging ein halbes Jahr mit verschiedenen Diskussionen und im Laufe dieses halben Jahres bis etwa in den Juni hinein, 66 hinein, wurden dann die von Ihnen genannten 12 Filme verboten. Zum Teil nicht mehr zu Ende gedreht, zum Teil keine Endfertigung gemacht. Der letzte Film war Berlin und um die Ecke von Klein und Kohlhaase. der wurde gar nicht mehr zu Ende gemacht. Der war zwar abgedreht, aber wurde die Endfertigung nicht mehr gemacht. Und der vorletzte Film war Spur der Steine. Und wie gesagt, mit diesen Filmen machte man einen kurzen Prozess eigentlich. Die wurden vorgeführt und die verschwanden eben dann. Die Arbeit wurde abgebrochen.
Wurden die vorgeführt?
Unterschiedlichen Gremien. Es gab ja in der DDR keine Zensurbehörde. Gab ja keine Behörde, kein Amt mit Namen und Hausnummer, die wie zu Metternichs Zeiten etwa Filme oder Bücher zensierten, sondern die Zensur in der DDR war doch wie Krebs. Die war doch wie Krebs. Die Zensur begann in der eigenen Schreibstube, wo man Filme machte und wo man sich natürlich überlegen musste, welche Chance man mit einem Stoff hatte. Die Zensur gab es im Studio, nicht? Aber halt eben nicht als eine fest an einzelnen Personen festzumachende Angelegenheit. Die Zensur gab es, die oberste Zensur war natürlich das Politbüro oder die Kulturabteilung ZK. Und dann gab es den stellvertretenden Minister für Kultur, der für Film zuständig war mit seinem Apparat. Und das war sicherlich auch ganz unterschiedlich. Also bei Spur der Steine kann ich das präziser verfolgen, wie das ablief. Dort fand es nämlich auf ziemlich hoher Ebene statt. Es gab im März eine Vorführung des Films, dort war Kurt Hage dabei, dort war Alexander Abusch dabei, dort war Rodenberg dabei, dort war der neue Kulturminister Gysi dabei. Also es war dort alles versammelt, was letztendlich Entscheidungen zu treffen hatte über kulturelle Prozesse. Die sahen den Film, er gefiel ihnen nicht, er gefiel ihnen auf unterschiedliche Weise nicht. Es gab also auch Meinungsverschiedenheiten auf dieser Ebene. Und sie waren offensichtlich nur ratlos, weil sie nicht wussten, wie man das den Leuten erklären sollte, dass dieser Film partei- und staatsfeindlich ist. Und so wurde erstmal die Flucht nach vorn angetreten, dann kam, wie gesagt, der Filmbeirat und dann schließlich gab es in letzter Minute diese Politbürositzung, wo dann offensichtlich das Verbot beschlossen wurde. Bei anderen Filmen wird das anders abgelaufen sein. Das war die Spur der Steine vom Titel her schon und von der Vorpropaganda und von der Diskussion um das Buch war eben das Projekt, was am meisten herausgehoben war. Bei den anderen Sachen machte man einen kürzeren Prozess, nicht? Da werden sicherlich die neue Studioleitung wird dann bestimmte Filme gar nicht vorgelegt haben. Die haben sie einfach aus dem Verkehr gezogen, weil sie müssen ja auch denken, die hatten ja auch Angst dann plötzlich, da war das Plenum gewesen, das Plenum hatte diese Filme angeprangert, das Plenum hatte gesagt, Pessimismus und Skeptizismus wird verbreitet von den Filmschaffenden und nun haben die natürlich alle diese Filme abgeschnieft, würde man damals gesagt haben, ist denn hier irgendwo Pessimismus oder Skeptizismus, sagt irgendeine Figur irgendeine negative Meinung. So hysterisch war das ja damals. Und deshalb wurde das auf sehr verschiedenen Ebenen gemacht. Und ich kann es im Einzelnen gar nicht nachvollziehen, weil ich ja nur eigentlich mit meinem Projekt beschäftigt war. Das bringt mich auf Ihre Frage nach der Solidarität. Solidarität gab es in einem bestimmten Umfang. Aber da diese Filmleute, die diese Filme gemacht hatten, ja keine Gruppe waren, sondern es waren eben halt Leute, die auf unterschiedliche Weise die Zeitstimmung versuchten zu reflektieren und da die Zeitstimmung sozusagen so war, dass man dachte, dass man kritischer miteinander umgehen konnte im Lande, nachdem die Mauer gebaut worden war und nachdem wir sozusagen unter uns waren, führte das eben halt zu Resultaten, die ästhetisch ganz unterschiedlich waren, aber vom Gedankengang her ähnlich waren.
Sie erhielten Arbeitsverbot und Sie gingen nach Dresden. War das für Sie die einzige Möglichkeit, weiterzuleben, weiterzuarbeiten?
In meinem damaligen Verständnis war das die einzige Möglichkeit, weil für mich gab es damals nicht die Alternative, in die Bundesrepublik zu gehen. Gedanklich nicht, jetzt von mir aus nicht, weil ich, für mich war die Bundesrepublik weder von der Gesellschaftsordnung noch als Filmland etwas, was mir nahe war damals. Praktisch hätte ich es auch gar nicht machen können, denn wenn Sie sich überlegen, 1965, 66, wenn Sie das Land verlassen wollten, gingen Sie erstmal ins Gefängnis. Das war doch nicht so wie, nach 1976 und in den 80er Jahren, dass man über einen Ausreiseantrag nach mehr oder weniger langer Wartezeit und mehr oder weniger ausgeprägten Schikanen das Land verlassen konnte. Und damals hätten Sie das Land nur verlassen können, wenn Sie vorher in den Knast gegangen wären. Aber in meinem Fall war das auch gar nicht die Absicht. Und da das so war, blieb mir ja gar nichts anderes übrig, als mich in die Dinge zu fügen, wie sie dort oben beschlossen worden waren. Das hat man ja nicht mit mir gemeinsam gemacht, sondern man hat mir das ja eines Tages mitgeteilt, dass ich für die nächsten 2 Jahre im Studio nichts zu suchen habe und dass ich auch in Berlin und Umgebung nicht arbeiten darf.
Hatten Sie damals das 11. Plenum verfolgen können?
Ja, das habe ich verfolgt. Ich war ja dabei. Das heißt, ich war nicht dabei. Ich war mit anderen Kollegen zu Gast dort eingeladen. Und da ging man am Tag vorher hin, bevor das begann. Und da lag ein Stapel von Materialien, die waren alle nummeriert. Die hatte man dort zu lesen, sollte man lesen, um sich sozusagen kundig zu machen. Das war streng vertrauliches Material, das durfte man nicht mit rausnehmen, sondern man musste es, wie gesagt, lesen. Und dort lag schon eine ganz schöne Masse an denunziatorischen Berichterstattungen über Film und Literatur und über Meinungen auf dem Tisch. Das Plenum selber war zum Teil hysterisch. Also wenn es um diese Filmfragen ging, ich sehe noch heute den stellvertretenden Kulturminister Witt dort oben stehen, wie der in einer Art Kreuzfeuer genommen wurde von Abusch und von Hager und von Ulbricht und sich dort also, das war schon gespenstisch. Sie können die Berichte, ja, die gibt es ja auf Tonband, Sie können das ja abhören und da können Sie noch ein bisschen nachempfinden. Und das, was heute auch so wahnsinnig komisch wirkt, dass also ich erinnere mich zum Beispiel, Ferner hat dort über Volker Braun, über ein Stück, glaube ich, gesprochen, hat das Stück zitiert. Wenn Sie das heute hören, es ist so komisch, weil dieser Mann abgrundtief dumm war offensichtlich, abgrundtief dumm gewesen ist. Und was er dort sozusagen, was damals gespenstisch klang, wie er das ironisch dort vorlas, ist heute nur einfach nur noch lächerlich. Aber wenn Sie sich die Gesamtatmosphäre vorstellen, diese Beschuldigung, dass man Pessimismus und Nihilismus in die Gesellschaft tragen will, das war ja alles am Rande des Berufsverbots, wenn man das zugab, beziehungsweise wenn sich diese Meinung durchsetzte, hieß das ja, dass man den Beruf verlieren würde. Und so war es dann bei dieser Parteiaktivtagung auch. Ist Wagner dort aufgetreten und hat die Filmleute verglichen mit den Nazi-Lehrern, die 1945 alle rausgeschmissen worden sind. So eine hysterische Atmosphäre war das.
Der Walter Ulbricht sagte wohl in seinem Schlusswort, dass die Künstler westliche Freiheiten wollten, aber es gäbe keine Freiheiten für Verrückte. Ist Ihnen der Satz noch bewusst?
Wenn Sie ihn jetzt wiederholen, das könnte sein, dass sowas gesagt worden ist. Ich weiß das nicht, ob er das wörtlich gesagt hat, das habe ich vergessen, aber ich kann mir schon, aber die Atmosphäre war so, dass solch dieser und andere Sätze dieser Art dort gefallen sind. Wir wurden mit den Nazis verglichen. Wagner hat uns mit den Nazis verglichen, mit den Nazi-Lehrern und hat dort erklärt, gibt es die Meinung der Partei, und es gibt die Meinung der Macher und Anhänger und Verteidiger des Films Spur der Steine. So, diese beiden Meinungen gibt es. Und nun soll das aktiv sich eine Meinung bilden und alle sollen diskutieren und alle sollen reden und dann wird man am Schluss eine Bilanz ziehen. Und das war ja eine Drohung. Das war ja nicht eine Aufforderung zur Diskussion, sondern es war eine Aufforderung, sich zur Meinung der Partei zu bekennen, weil man, wenn man das nicht tut, zu den Machern, Anhängern und Verteidigungen dieses partei- und staatsfeindlichen Films gehörte. Und was denen blüht, das war auch klar.
Sie waren parteilos, nicht?
Nein, ich war Mitglied der Partei. Ich war bis 1980 war ich Mitglied der SED.
Und sind Sie selbst gegangen oder sind Sie hinausgeworfen worden?
Ich bin 1980 dann hinausgeworfen worden. Im Zusammenhang mit einem anderen Film, mit dem Film Geschlossene Gesellschaft, den ich gemacht hatte 1978 und der im Fernsehen praktisch verboten wurde. Er wurde zwar nachts gesendet einmal, aber ohne Ankündigung und ohne Presseberichterstattung und war dann verboten, sodass ich noch nicht einmal einen Filmwissenschaftler ansehen durfte. Das war der eine Grund. Der zweite Grund war, dass ich die Biermann-Ausbürgerung nicht mochte und demzufolge diesen Appell unterschrieben hatte. Und der dritte Grund war, dass ich im Gefolge dieses Verbots meines Films Geschlossene Gesellschaft nunmehr 12 Jahre älter geworden seit Spur der Steine und nicht mehr bereit, mich wiederum solchen in Anführungsstrichen Maßnahmen zu fügen, dass ich in einem sehr dringlichen Brief Kurt Hager aufgefordert habe, mir zu helfen, dass ich einen unbezahlten Arbeitsurlaub bekomme, um in der Bundesrepublik der Deutschland zu drehen, zu arbeiten für ein Jahr. Diese drei Dinge, das wurde genehmigt, aber in der Folge führte das dazu, dass ich aus der Partei rausgeschmissen worden bin. Weil man doch nicht im Westen arbeiten kann und im Osten zur Avantgarde gehören kann gleichzeitig.
Die DEWA wird heute als Sprachrohr der SED definiert, aber es waren Genossen, die die Filme drehten und es waren Genossen, Mitglieder, die diese Filme dann verboten. Es gab bei der DEWA immer so eine Episode der Anpassung und eine Episode des Protestes. Wie verhalten sich die einzelnen Phasen zueinander?
Also die DEWA war natürlich nicht in diesem primitiven Sinne ein Sprachrohr der SED, so wie die UFA nicht ein Sprachrohr der Nazis war. Die UFA war aber möglicherweise noch mehr ein Sprachrohr der Nazis als die DEFA eins der SED. Die DEFA war ein, ich sage das mal ganz simpel, ein großer Gemischtwarenladen. In diesem Studio wurden jährlich um die 20 Filme produziert, mal ein paar weniger, mal ein paar mehr. Diese 20 Filme sollten nach Möglichkeit sehr viele Bedürfnisse der Gesellschaft abdecken. Ich versuche das mal neutral zu formulieren, nämlich das Unterhaltungsbedürfnis des Kinopublikums abzudecken, das Propagandabedürfnis der SED-Kulturabteilung abzudecken. Und in diesem sehr breiten Spektrum konnte man immer auch interessante künstlerische Filme produzieren. Da gab es natürlich, das kann man sich ja, gab es da ausgesprochene Auftragsarbeiten, gab es dort auch, die von oben sozusagen lanciert wurden. Da wurden also bestimmte Titel genannt oder bestimmte Namen genannt oder bestimmte Bereiche genannt, Armee, Landwirtschaft. Es musste also möglichst jedes Jahr ein Film entstehen, der in der Armee spielt und einer in der Landwirtschaft, und die Arbeiterklasse sollte natürlich repräsentiert sein. Aber es gab in jedem Jahr 2, 3 interessante Filme, vielleicht auch mitunter mehr, gute Filme auch, sodass es also absolut unangebracht ist, ein solches Pauschalurteil abzugeben und alles über einen Kamm zu scheren. Also ich bin auch überhaupt nicht einverstanden, wenn hier erklärt wird, dass der Name DEFA stinkt. Und auf der anderen Seite die UFA, man glaubt es ja kaum, die UFA in einer Weise propagiert wird, und man hat offensichtlich vollständig vergessen, was die UFA produziert hat, dass die UFA Kolberg und Jude Süß produziert hat und übelste Machwerke produziert hat. Und es sieht beinahe so aus, als sollte dieser Name UFA auf eine Weise rehabilitiert werden, indem man alles vergisst, was da dort an wirklich ekelhaften Zeug gemacht worden ist. Unter DEFA lädt man bestimmte Sachen auf, und macht auf die gleiche Weise, beginnt man jetzt die DEFA zu behandeln, als sei sie nichts anderes gewesen als ein Agitationsinstrument des Politbüros.
Im Nachhinein gesehen, würden Sie heute manches anders machen, würden Sie anders reagieren? Haben Sie sich etwas vorzuwerfen? Grübeln Sie heute darüber nach?
Ja, natürlich. Natürlich grüble ich darüber nach. Ich habe mir Gott sei Dank nichts vorzuwerfen, was eine Art von Berichterstattung anbelangt. Das rechne ich mir auch nicht als Verdienst an, weil es war einfach bei mir niemand zu Hause und hat mich danach gefragt, ob ich über mich oder über Kollegen Berichte erstatten will. Also ich kann mir das nicht als Verdienst anrechnen.
Die Presse hat auch gefehlt. Ich meine damals, deswegen habe ich jetzt auf mich getippt. Die Presse, es war keine Öffentlichkeit da.
Ja, es gab keine Öffentlichkeit. Intern konnte man alle möglichen Dinge sagen. Die wussten auch genau, wie ich denke. Wenn ich darüber nachdenke, was ich mir vorzuwerfen hätte, so kann ich mir eigentlich, vielleicht klingt das sehr überheblich, aber ich finde keinen meiner Filme, den ich mir heute vorwerfe, dass ich ihn gemacht habe. Und wenn ich das in der Öffentlichkeit sage, dann hat die Öffentlichkeit natürlich auch ein Recht, selber mitzuzählen und sich die Filme anzuschauen. Also ich finde von mir aus keinen Film, von dem ich sage, den hätte ich aber unter keinen Umständen machen dürfen. Ich finde natürlich, habe natürlich mehr oder weniger gute Filme gemacht und das ist ein anderer Punkt. Aber wenn ich mir etwas vorwerfe, ist, dass ich nicht früh genug und nicht entschieden genug bestimmten Dingen widersprochen habe. Ich kann mir also zum Beispiel nicht vorwerfen, dass ich den Mauerbau nicht verabscheut habe im Jahre 1961. Ich war der Meinung, dass das zwar keine Großtat des Sozialismus ist, dass das nun wirklich wahrhaftig nicht eine Errungenschaft ist, in Berlin eine Mauer quer durch die Stadt zu ziehen und den Westteil einzuzäunen. Aber ich habe das damals noch als eine Notwendigkeit gesehen. Das war eine Maßnahme im Kalten Krieg, es war eine Art Selbstverteidigungsmaßnahme des Systems. Natürlich hat man gewusst, dass die Mauer nicht dazu da war, um Einflüsse von außen abzulenken, sondern dass die Mauer natürlich in erster Linie gebaut worden ist, um die Abwanderungsbewegung zu stoppen, die das Land aushöhlte und das Land an den Rand des Ruins gebracht hatte. So, das werfe ich mir zum Beispiel nicht vor. Allerdings werfe ich mir dann schon vor, dass als der Prozess begann, der innere Prozess der Liberalisierung in der DDR, und der wird ja unter anderem mit durch diese Filme mit definiert, die dann entstanden sind. Als dieser Prozess eingesetzt hatte und als man dann spürte und merkte, es wird keine Befreiung nach innen geben, es wird keine Liberalisierung geben, es wird keine offenere Diskussion geben, sondern im Gegenteil, die haben die Mauer gebaut, um jetzt auch den letzten Widerstand und die letzte Diskussion mundtot zu machen. Als ich das begriffen habe, langsam, und das fand in diesen Jahren 65, 66 statt, werfe ich mir schon vor, dass ich mich nicht entschiedener zur Wehr gesetzt habe.
Roasted Kino.
Kino.
Denken Sie daran. Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.
Thank you. Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.